Warum mache ich diese besondere Folge? Ich glaube, jeder weiß, dass 2023 ein besonderes Jahr war.
Wir haben das Gefühl, dass wir wieder vor 25 Jahren zurückgekehrt sind, Anfang unserer Gründung der Firma.
Dieser Gedanke, ob du generell ins Restaurant gehst und dieses Budget hast und auch umsetzt, ich glaube, das hat sich verändert. Ich glaube, da wird noch viel feinfühliger agiert, ob der Mensch das gerade investieren möchte.
Das Jahr 2023 war für uns wahrscheinlich mit das Herausforderndste.
Und mein Eindruck ist einfach, die Leute überlegen sich fünfmal, ob sie in den Sterneladen gehen. Ab dreistellig ist schwierig, essen zu gehen.
Die ersten Monate des Jahres 2023 habe ich einfach nur geguckt, wo ich irgendwie Personal herbekomme.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. In der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute mit dabei seid bei dieser ganz besonderen Aufnahme, denn ich habe die große Freude, dieses schöne Weihnachtsspecial machen zu dürfen mit fünf wunderbaren Gästinnen, die den Weg hierher gefunden haben in das verschneite Dahlem zu, wie ihr ja wisst, die Wildschweine und die Füchse sind auch immer mit dabei und die kleine Shirley, da möchte ich auch schon mal vorwarnen, ist heute auch wieder da. Das heißt, wenn ihr ein kleines Fußtapsen auf dem Fußboden hört, lasst euch nicht irritieren, dann wird eben mal der Platz gewechselt. Warum mache ich diese besondere Folge? Ich glaube, jeder weiß, dass 2023 ein besonderes Jahr war, gerade als Folgejahr von der vergangenen Pandemie und den sehr aufregenden Zeiten ist, glaube ich, 2023 so ein Jahr, wo wir uns gewünscht haben, dass wir uns in allen möglichen Dingen, sowohl privat als auch beruflich, mehr setteln können, ein bisschen ruhiger werden können, uns beruhigen können, ein bisschen einfach mal wieder wir sein dürfen. Und ich glaube, ich weiß nicht, das werden wir gleich rausfinden mit all unseren Gästinnen heute, wie denn, ob das wirklich so war. Weil ich für mich persönlich war das ein sehr aufregendes und nicht so entspanntes Jahr bis jetzt. Aber ich freue mich natürlich, dass wir ein wunderschönes, verschneites Berlin haben und das gibt so ein bisschen Ruhe. Und jetzt würde ich gerne einmal vorstellen, wer denn heute Abend den Weg zu uns gefunden hat. Anaïs, möchtest du anfangen?
Sehr gerne. Hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein in dieser illustren Runde. Und genau, also ich bin Anaïs. Ich bin die Besitzerin von Maître Philippe Effy, dem ältesten französischen Feinkostgeschäft in Berlin-Wilmersdorf.
Sehr schön. Alexandra?
Ja, ich bin Alexandra Dauch. Ich führe diese Weinladen im Berlin-Kreuzberg, Weinladung Passion Vin, spezialisiert französische Weine.
Nancy.
Ja, hallo. Schön, hier zu sein bei dir heute, Marie.
Freue mich auch sehr.
Sehr, gerade an diesem Samstag und das in der Vorweihnachtszeit. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes an der Stelle. Ja, ich bin Nancy Großmann, arbeite als Chefsommeliere im Restaurant Rutz in der Chausseestraße.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Liebe Janine.
Hallo, guten Abend. Ich bin Janine. Ich bin die Geschäftsführerin des Zwei-Sterne-Restaurants Horvath und bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Hab noch sehr gut unser erstes Gespräch in Erinnerung und freue mich auf den Abend mit so tollen Frauen.
Danke, schön, dass du da bist. Liebe Stefanie.
Hi. Schön, dich zu sehen, wie immer.
Ich freue mich auch sehr,
dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Stefanie Hufeditz und ich bin freie Journalistin und schreibe über viele Gastro- und Food-Themen in Berlin.
Und wie einige von euch, die den Podcast verfolgen, jetzt feststellen werden, Stefanie ist Neuling in unserer Runde. Ich freue mich sehr. Und ich dachte, das ist einfach eine schöne Runde. Wir sehen uns mit Sicherheit nächstes Jahr auch nochmal wieder in 2024 nochmal im Vier-Augen-Gespräch. Aber ich dachte, heute wäre das sehr, sehr schön, weil ihr merkt ja, dass wir, glaube ich, sehr viel abgedeckt haben, sowohl so Einzelhandel als auch Gastronomie, als auch der Blick auf die Gastronomie, und dass wir da, glaube ich, einen ganz guten Querschnitt heute bieten können, aus verschiedenen Erfahrungen. Ja, wenn man sich so das Jahr 2023 ansieht, dann stelle ich mir natürlich die Frage, was war dieses Jahr los in der Branche? Alexandra, du rollst gerade die Augen. Ja. Was fällt dir dazu ein, wenn du so die Augen rollst?
Hollalalala. Ich glaube, wir werden die ganze Nacht einfach bleiben.
Ja. Ich habe also, genug Champagner da, ihr habt ja auch alle was mitgebracht. Also.
Es ist einfach so unterschiedliche Sachen. Wir haben das Gefühl, dass wir wieder vor 25 Jahren zurückgekehrt sind, Anfang unserer Gründung der Firma. Neue Phase, neue Welt, neue Leute. Winzer müssen unbedingt so eine einzigartige Stilistik herausfinden, weil es ist ganz schwierig. Wir haben kurz vorhin darüber gesprochen, Preise sind gestiegen, klassische Weine, gehobenere Gastronomie nehmen das nicht mehr ab. Gleichzeitig sind die Leute völlig sehr scharf auf spezielle Weine, ganz teuer Champagner, ganz teuer Burgund, wo wir am Anfang gesagt haben, Achtung, Alarm, da müssen wir andere Weingüter finden, suchen. Haben wir getan, Einstiegebereich, läuft nichts. Also es gibt so viele Paradoxe, ich weiß nicht mehr eigentlich, aber wir kämpfen wirklich. Es gibt immer ein Teil der Gesellschaft, der, egal wie die Krise ist, wir wissen, gehen essen und trinken, kaufen ein. Und andere Teile lehnen das komplett ab. Deshalb es ist auch, das werden wir sicherlich auch darüber weitersprechen, die gehobenere Gastronomie nehmen natürlich nicht mehr die Weine, also diese ganze große Weine nehmen nicht mehr ab. Also es ist ein Hin und Her, hoch, runter. Wir haben gemerkt, wir haben die gute Kurve genommen, aber vielleicht doch nicht. Einzelhandel läuft prima, aber mit teuer Wein.
Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Anaïs nickt ganz begeistert.
Ja, also ich muss das dann auch später relativieren, ja. Aber Einzelhandel läuft eigentlich ganz gut nach wie vor. Aber erzähl weiter, Alexandra.
Ja, das ist wirklich, also wo wir vielleicht, also nicht einen Fehler gemacht haben, aber wo wir wirklich so Gas gegeben haben, wir sind beim Winzer, deshalb sage ich, dass ich wie vor 25 Jahren viele Winzer besucht, besichtigt, um eine andere mittlere Kategorie Weine im Programm zu nehmen, wo wir sagen jetzt, es bleibt stehen. Und alle, die teuer geworden sind, diese Hype-Champagne, Top-Burgunder, da haben wir nicht genug. Also, voilà, deshalb bin ich müde. ich finde aber toll, weil gleichzeitig, das ist eine andere Kategorie von Winzer, die nicht bekannt waren, aber die wirklich eine einzigartige Stilistik, also wie Champagne et Cédric Mousset unter anderem, die richtig eine Stilistik, eigene Stilistik herausfinden, um wirklich die Kurve zu kriegen.
Nancy, ist das bei euch auch so? Also merkt ihr das, dass ganz extreme Topweine, die ihr auf der Karte habt, getrunken werden und das Mittelsegment oder das untere Segment wegfällt?
Das ist eine sehr spannende Frage an der Stelle, weil zum einen die Karte im Rutz sich immer noch mal so ein bisschen, glaube ich, was heißt so ein bisschen, sich aber komplett unterscheidet von dem klassischen, von dieser klassischen Vorstellung einer 3-Sterne-Weinkarte, weil die Karte sich eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren einfach komplett auf deutsche Weine umgestellt hat und da den Fokus einfach mitbildet. Und ein deutsches großes Gewächs hat noch lange nicht diese Preissegment-Kategorie erreicht, was ein weißer Burgunder an der Stelle oder ein roter Bordeaux mit hat. Und eins ist klar, das kann man definitiv sagen, ich habe jetzt in den letzten 6 Jahren, wo ich schon das ein oder andere an der Weinkarte bearbeitet habe und da auch viel natürlich passiert ist, es ist ganz klar zu sagen, diese High-End-Produkte, wenn die denn mal da sind, dann werden die schon genommen, ne? Da ist natürlich dieses Main-Dropping super wichtig an der Stelle und oder braucht man gar nicht zu droppen, weil die Menschen, die das gerne trinken und sich darauf spezialisiert haben, die wissen dann, ob es fair kalkuliert ist oder nicht und die bestellen es dann einfach auch, ne? Und mhm. Das merkt man dann, so eine Antwort auf die Frage. Ich finde, die Menschen, die da jetzt eigentlich so sich in diesen Gefilden bewegen, so wie ihr auch sagt, im Einzelhandel, ne, die Menschen, die gerade über Corona schon gerne viel gegessen und getrunken haben und da auch vielleicht sogar das noch ein bisschen expandiert haben im Wissen und der Zeit, die zur Verfügung war. Ich glaube, das ist nicht zurückgegangen, aber es ist, glaube ich, so dieser Gedanke, ob du generell ins Restaurant gehst und dieses Budget hast und auch umsetzt. Ich glaube, das hat sich verändert. Ich glaube, da wird noch viel feinfühliger agiert, ob der Mensch das gerade investieren möchte. Mit dem Verlauf des letzten Jahres.
Gebe ich dir recht. Liebe Janine, um das wieder aufzunehmen mit das Thema, wenn wir jetzt mal vom Thema weggehen und allgemein dieses Essen gehen, die Nachfrage, wie hat sich das für dich verändert? Also weil, wenn ich jetzt zum Beispiel das mal so resümiere, was wir ja dieses Jahr ganz stark hatten, wir haben ja zwei Kriege, wir haben eine Rezession und wir haben eine Abwertung des Geldwertes. Ich meine, Gastronomie kämpft. Bekommt ihr was davon mit? Also ihr seid jetzt ein 2-Sterne-Restaurant, ihr seid ein 3-Sterne-Restaurant. Da gucke ich jetzt die Nancy an gerade mit dem 3-Sternen. ich habe ein 2-Sterne-Restaurant. Wie sind denn so unsere unterschiedlichen Erfahrungen?
Also das Jahr 2023 war für uns wahrscheinlich mit das Herausforderndste.
Das muss man mal entschuldigen.
Sebastian und ich vor fast 10 Jahren den Betrieb übernommen haben.
Und das muss man sagen, obwohl wir ja eine Pandemie hatten, ne?
Ja.
Also wenn man das sagen muss, ja, ne, dann finde ich das auch, ich empfinde es genauso, muss
absolut,
ich sagen.
Ja, nein, also es ist wirklich so, dass wir eigentlich schon so ein bisschen angeschossen aus der Pandemie gekommen sind, ja. Wir haben über die Corona-Zeit unseren Leuten das Kurzarbeitergeld aufgestockt, um wichtige Fachkräfte in diesen Zeiten auch zu halten, und haben dann auch einen ziemlich schlechten Jahresanfang hingelegt. Das muss man einfach mal so sagen. Also was ich auch dieses Jahr ganz deutlich spüre, ist, dass man die Messen nicht mehr so deutlich bei uns im Restaurant spürt. Das Geschäft ist kurzfristiger geworden. Das heißt, unsere Gäste reservieren. Es gibt natürlich immer noch Ausnahmen, aber der Großteil unserer Gäste reserviert deutlich kurzfristiger als noch vor 1, 2, 3 Jahren. Ne? Also das muss man so sagen. Und auch wenn ich heute auf die nächste Woche blicke, ist es zum Teil wirklich so, dass ich noch gar nicht, also ich kann eine Tendenz feststellen, aber schlussendlich kann ich noch gar nicht 100%ig sagen, ob die Woche wirklich so wird, wie sie verspricht, weil wir unfassbar viele kurzfristige Stornierungen haben aufgrund von Krankheit oder ja anderen Beweggründen, die Gäste dann nicht zu uns ins Restaurant kommen lassen. Also ja, es ist ein unfassbar herausforderndes Jahr gewesen, eine Achterbahnfahrt mehr oder weniger für mich, mit ganz vielen privaten Highlights und ganz vielen beruflichen Herausforderungen. Und ich bin trotzdem dankbar für dieses Jahr, weil ich wirklich für mich hoffe, dass wir, das Jahr hat uns dazu gezwungen, uns weiterzuentwickeln, auch unternehmerisch. Und ich hoffe, dass wir das alles auch so umsetzen können in 2024, dass sich das für uns rentiert und dass wir ja uns auf dem richtigen Weg befinden.
Darf ich neugierig fragen, was dein privates Highlight war?
Nein, Sebastian und ich, mein Mann, Küchenchef seit 2010 bei uns im Restaurant und Partner seit über 15 Jahren, wir haben dieses Jahr geheiratet.
Oh.
Ja, danke.
Herzlichen Glückwunsch.
Und das war natürlich ein unfassbar schönes Highlight für uns als Familie. Ein ganz, ganz toller Moment. Ja, mit allem drumherum. Ja, mit Junggesellenabschied in Athen. Und Flitterwochen, die wir uns mal gegönnt haben. Das war ganz, ganz toll.
Schön.
Ja. Ja. Dann haben wir Kraft getankt und dann waren wir zurück und dann war alles wieder wie vorher. Ja,
und noch schlimmer.
Wieder vor den Kopf gestoßen. Okay, es hat sich nichts gebessert, seitdem wir weg waren.
Ja. Stefanie, wie siehst du denn das so aus deinem Blickwinkel, wenn du jetzt auf die Gastronomie schaust?
Also bisher waren wir ja Einzelhandel und Sternegastronomie, ne?
Es gibt ja noch sehr viel mehr, aber klar, ein herausforderndes Jahr durch die Kriege, Inflation etc. Die Leute halten das Geld zusammen. Und mein Eindruck ist einfach, die Leute überlegen sich fünfmal, ob sie in den Sterneladen gehen. Ab dreistellig ist schwierig, essen zu gehen. Und ja, also ich denke, es ist einfach ein Trend und das hört wieder auf. Ich glaube, es ist einfach eine Phase, das kommt und geht. Es gab ja Artikel drüber, das Ende der Sterne-Restaurants, das Ende von Fine Dinings, halte ich alles für kompletten Quatsch. Ich denke, es ist einfach eine Reaktion auf gesellschaftliche Umstände und das wird sich auch wieder ändern. Aber der Trend meiner Meinung nach 23 ist ganz stark auch zu Fine Dining hingegangen. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch ganz viele Neueröffnungen gehabt mit wahnsinnig großen Restaurants, also rein von den Plätzen jetzt ganz banal.
Hast du da Beispiel?
Genau, ja klar. Fredericks hat jetzt schon vorletztes Jahr aufgemacht, ich glaube 180 Plätze am Potsdamer Platz. Dann so Läden wie Cocodrillo, ich meine, es sind jetzt nicht vielleicht 100 Plätze drin und draußen. Dann hat jetzt gerade aufgemacht Veronika im Fotografiska, was ja auch eine schöne Entwicklung ist. Was hat er noch aufgemacht an riesigen Läden? Zum Beispiel Amigo Kohn am Hauptbahnhof, ein israelischer Mexikaner, auch mit riesen großen Räumen und wahnsinnig vielen Sitzplätzen. Es sind ganz viele Investoren aus dem Ausland gekommen und haben hier große Läden auf die Beine gestellt, die teilweise besser und teilweise schlechter funktionieren, aber eben, glaube ich, auch Gäste binden, die vielleicht statt mal in einen Sternenladen zu gehen, vielleicht auch einfach mal so einen Laden mal testen wollen. Genau. Also mein Fazit ist nicht so negativ, wie ich das jetzt von euch empfunden habe. Klar, Sterne-Gastronomie ist schwierig. Ich sehe aber auch die ganzen tollen Neueröffnungen, die wir in der Stadt haben. Ich sehe, dass wir uns in Berlin wirklich zu einer richtig geilen kulinarischen Hauptstadt in Europa entwickeln, die sich hinter London, naja, wir sind noch nicht da, aber wenn ich mir zum Beispiel Eröffnungen angucke wie The Pink Room neben der Bellboy Bar oder so, wo Paris kocht, also er heißt Paris, er ist ein Grieche, er heißt Paris und war Chefkoch beim Nobu zusammen mit Guy Ben Moshe, 2 Sterne Koch vom Prism, also so ein Konzept auf die Beine stellt, das was ganz anderes ist, was so ein Sex in the City Restaurant ist, so. Es gibt viele spannende Neueröffnungen, die die Stadt auch bereichern. Und ich glaube auch, dass die wieder viele Leute in die Stadt ziehen werden. Vor allen Dingen auch Touristen, die ja auch die Sterne-Gastronomie brauchen. Ne? Gemischtes Fazit.
Es ist so spannend, wie die Stadt Berlin das dann gestalten wird. Ne? Weil wir ja momentan als Hauptstadt, ich glaube, wir da gerade so ziemlich auf dem Abstellgleis stehen. Wenn ich mir Städte wie Frankfurt, München angucke oder auch Hamburg, die haben ja alle einen besseren Anschluss als wir an der Stelle.
Ja, das ist das große Problem. Aber ganz ehrlich, da haben wir ja keinen Einfluss drauf.
Aber es ist schade.
Aber es ist einfach traurig. Also es ist ein Armutszeugnis. Ja. Aber das ist halt... Ich will eigentlich
etwas, was wir auch tragen müssen.
Ja, natürlich. Ja, diese Entscheidungen, die da getroffen werden, auf dem Rücken des Tourismus der Stadt, ist wirklich, wirklich eigentlich mehr als bemitleidenswert und dass der Berliner Senat nicht fähig ist, im Interesse, also Berlin nicht als Wirtschaftsunternehmen zu führen. So muss man das nämlich eigentlich machen, so wir das nämlich auch machen müssen. Ne? Wir müssen halt gucken, dass die Kohle reinkommt, um das mal ganz deutlich zu sagen, damit wir unsere Mitarbeiter bezahlen können. Und Berlin muss gucken, dass die Kohle reinkommt, damit die Stadt läuft, ne? Und damit alle anderen auch laufen können. Und da kann es halt nicht sein, dass wir eigentlich so viele Stolpersteine in den Weg gesetzt bekommen. Aber da... Ich meine, wir haben, glaube ich, alle mehr genug zu tun, als dass wir uns jetzt noch an die Politikschiene einmischen müssen.
Ja, wobei es wahrscheinlich schon sinnvoll wäre, es zu versuchen.
Ja, also, aber wo soll die Zeit herkommen?
Ja, das stimmt, absolut. Aber was ich auch nochmal vielleicht ergänzend anregen möchte, liebe Stefanie, ist auch der Gedanke, dass es natürlich für die Stadt unfassbar spannend ist, auch diverse kulinarische Konzepte dazu zu gewinnen. Aber für Betriebe, die auch schon seit einer gewissen Zeit am Markt sind und keine Investoren im Hintergrund haben, ist es natürlich nochmal ein immenser Kraftakt oder ein Mehraufwand, mit diesen fancy Läden, die da neu eröffnen, auch mithalten zu können. Und das sehe ich natürlich auch bei allem, bei aller Bereicherung, auch fürs kulinarische Berlin. Und ich bin die Erste, die sich freut, wenn Berlin um ein neues 2-3 Sterne-Restaurant oder um einen neuen hippen Laden bereichert wird, die sich darüber freut, weil ich das als großes Ganzes sehe, wovon auch wir als Horvath profitieren. Aber in Zeiten wie diesen, glaube ich, ist es gerade für Restaurants, die so ein bisschen, da auch nicht den wirtschaftlichen Background haben wie andere, nochmal deutlich schwieriger.
Jetzt glaube ich dir hundertprozentig. Also bei dir, euch, Nancy, ist ja auch kein Rieseninvestor dahinter. Das Rutz ist ja genau das Gleiche. Klar, das kann ich total verstehen. Aber ich verstehe das. Aber ich habe das, also mein Empfinden ist einfach, es ist eine Phase, die wird wieder vorübergehen. Und ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube ich einfach wirklich.
Total, dran. Aber du brauchst einen brutal langen Atem. Ja. Und das muss ich echt sagen, so mit den letzten Jahren in den Knochen, boah, das ist schon heftig, ja. Also, ja, aber natürlich hast du recht. Und ich finde es trotzdem super bedauerlich, wenn ich mir anschaue, so die Nachrichten der letzten Tage, dass die kulinarische Landschaft eigentlich schon große Einbußen hinnehmen musste mit der Ankündigung, dass das Ernst Ende 2024 schließt. Lode und Stein, das No Name, Cordo, ne, das sind so wirklich, ja, das sind auch irgendwie Konzepte, die spannend sind und ja, irgendwie
klar,
bedauerlich.
Klar, ich verstehe, was du sagst, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es hört sich jetzt ein bisschen hart an. Aber wenn da keiner hingeht und teilweise, ich will jetzt nicht sagen, bei welchem Laden, aber wenn auf einen Gast zwei Köche kommen, dann hat das auch was mit Misswirtschaft zu tun, weißt du? Und klar, man kann sich das Restaurant so machen, wie man das gerne hätte, aber es ist eben auch noch ein wirtschaftliches Unternehmen. Und bei manchen Läden, muss ich sagen, da stehe ich davor und denke, wie soll denn das funktionieren? Wie viel soll denn jeder Gast am Abend bringen? Weißt du, also da verstehe ich nicht, was das für ein Konzept ist, wie das aufgehen kann.
Absolut, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass wir seit fast 10 Jahren ein wirtschaftlich sehr gesundes Unternehmen führen, bis zu diesem Jahr. So, und das hat nichts damit zu tun, dass wir nichts davon verstehen, was wir dort tun, dass wir so viel mehr Personal eingestellt haben. Im Gegenteil, also der Personalstand bei uns ist so niedrig wie die letzten Jahre nicht.
Gibt's ja auch nicht mehr.
Stimmt. Nee, eben, du hast absolut recht. Nein, und ich will jetzt auch gar nicht, ich glaube, das wird sich schon alles positiv entwickeln. Aber es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und nicht jeder hat das Lungenvolumen dafür, ne? Und das ist eine riesengroße Herausforderung. Damit muss man sich auseinandersetzen und auch wir geben da alles. Aber ich glaube, dass du total recht hast. Es ist ein wirtschaftliches Unternehmen, was man gut führen muss. Aber es war nie so schwer wie in diesen Zeiten aufgrund äußerlicher Faktoren. Ja.
Genau. Wir sind ja jetzt schon quasi beim Thema Mehrwertsteuer, oder?
Oh, genau, also das ist ja jetzt der nächste Knieschlag, den wir jetzt sozusagen haben, weil ich finde halt die Diskussion, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, weil so eine gewisse Unverständnis in mir gärt, die Nachfrage, ob wir denn, also ob irgendjemand von uns aus Berlin auf die Idee kommt, die Steuer natürlich zu erhöhen auf unsere Speise. Ich finde, die Frage übrigt sich doch in dem Moment, wo man eigentlich das Wort Wirtschaftsunternehmen, also ich, Janine und Nix, wir alle müssen, alle als Unternehmerinnen müssen ja dem Finanzamt glaubhaft darstellen können, dass wir uns alle Mühe geben. Ne? Da wird ja auch mal nachgefragt, dass wir das auch wirklich so führen, dass wir auch uns tragen. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob der Konsument an sich das verstehen kann, dass wir uns nicht an diesen Prozent mehr, die wir da haben, 12% mehr, dass wir uns nicht daran bereichern, sondern dass wir das ja nur einnehmen und weitergeben. Ne? Wir haben ja überhaupt nichts davon. Und wenn wir jetzt von dem, was wir nicht haben, nochmal 12% weggeben müssen, dann haben wir noch weniger als vorher.
Ja, und wenn du jetzt mal, liebe Marie, in die kulinarischen Hauptstädte Europas schaust, dann haben wir vom Preisniveau im Fine Dining auch noch Luft nach oben.
Definitiv.
Das Problem ist, dass die Kaufkraft aktuell gar nicht vorhanden ist, um dieses Preisniveau anzuheben, so wie es eigentlich vonnöten wäre. Wenn ich mir überlege, was das natürlich auch bedeutet für meinen Betrieb, was das bedeutet, dass die Luft noch mal dünner wird und es immer schwieriger wird, bestimmte Entscheidungen treffen zu können, sei es eine Neueinstellung oder eine Lohnerhöhung oder viele Sachen, die an sich eigentlich sehr notwendig wären. Da fehlt dann irgendwann auch so ein bisschen der Spielraum, um wirklich weiterhin ein nachhaltig gesundes Unternehmen führen zu können.
Und da sind wir an dem Punkt, den wir schon mal hatten, mit dem, den du auch erwähnt hattest, Nancy. Das Problem ist, also ich sehe das jetzt mal von unserem Unternehmen her, wir sind sehr stabil, aber wir tun halt auch extrem viel dafür. Also ich habe wirklich Mitarbeiter, ich habe 3 Mitarbeiter, die sich wirklich nur um Reservierung und Veranstaltung kümmern. Das ist ein Luxus, den man sich eigentlich gar nicht leisten kann, aber wir leisten ihn uns, weil wir eben damit versuchen, wirklich jeden Öffnungstag, jeden Platz voll zu bekommen, Wartelisten anzulegen. Und wenn jetzt wir so eine Phasen haben, wie jetzt Krankheit, sitzen Mitarbeiter nur da und telefonieren die Wartelisten ab und gucken, dass wir die Bude voll bekommen. Das ist natürlich, geht aber nur, wenn wir eigentlich die Möglichkeit haben, dass Touristen nach Berlin kommen, und zwar international. Und das ist das Problem.
Wenn die Concierge sagen, sie haben keine Gäste, was...
Genau, wir haben einfach, das ist halt, Berlin muss extrem viel tun nächstes Jahr dafür, attraktiv zu sein.
Aber wie kommt es denn? Warum hat denn die Gastronomie jetzt keine Lobby in Deutschland? Also es ist ja einfach ein Weg, der immer noch nicht gegangen wurde.
Ja, das kann ich dir sagen, weil die Politiker, die an der Macht sind, kein Gefühl für Essen und Trinken haben.
Ja.
Die geben kein Geld aus dafür. Und da muss ich auch mal was loswerden, was mir schon lange auf der Seele liegt. Was ich nicht verstehe ist, wir sind, das war vor zwei oder drei, nee, das war letztes oder vorletztes Jahr, da waren wir, hatten wir das, die große Ehre und das große Glück, dass wir in dieser World's 50 Best Liste auf Platz 26, glaube ich, waren. Und das war tatsächlich ausnahmsweise mal dem RBB ein Online-Artikel wert. Das waren 5 Zeilen. Da waren wir drin. Da war das Nobel Hart und Schmutzig drin, die ja auf Platz 17 waren. Man muss sich mal vorstellen, 2 deutsche Restaurants und in den Top 50 der Welt. Da wurde nach irgendwie einem Tag die Kommentarfunktion ausgeschaltet, weil die Leute sich darüber beschwert haben, dass es ja nicht sein kann, dass das, dass da so viel Geld für ausgegeben wird. Die waren mal auf der Webseite, Labarababa, was das alles soll. Das ist unter, das hat doch gar nichts mit Berlin zu tun. Überhaupt die, also das wurde so zerrissen, dass sie den Artikel entfernt haben. Den gab es dann auf einmal nicht mehr. Nicht nur, dass sie die Kommentarfunktion zugemacht haben, sie haben ihn einfach entfernt. Und das steht für Berlin. Wir schämen uns für gute Gastronomie. Wir schämen uns dafür, dass wir Qualität bringen.
Für Erfolg.
Und für Erfolg, genau. Und da muss Berlin sich wandeln, weil das hatten wir früher nicht. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Und es sind halt Gastronomen und Einzelhändler und auch Journalistinnen, die dafür sorgen und daran arbeiten, dass das besser wird. Aber wir müssen auch Unterstützung bekommen. Also da muss wirklich wahnsinnig viel passieren. Das heißt, diese Menschen, die da oben sind, die müssen auch als Vorbilder fungieren und das auch fördern, auch im Privaten. Und nicht ein Schnitzel für 10,30 Euro essen, wo das Schwein 10-mal gestorben ist und ein ganz schlechtes Leben hatte. Also das muss, und ich weiß, dass es sehr anstrengend ist und nervig ist, wenn man immer wieder dieses Vorbild Frankreich bringt, aber in Frankreich ist Essen und Trinken ja ganz anders in den Alltag mit eingebunden. Da schämt man sich nicht dafür, zum Lunch zu gehen und ein Glas Wein zu trinken oder eine Flasche. Und jemand hat mir erzählt, der hat diese Mehrwertsteuergeschichte so ein bisschen nachverfolgt. Mhm. Und dann die Kommentare irgendwie, eine Gastronomie braucht ja eh keiner. Mhm. und dann irgendwie, ja, dann seid ihr halt alle weg, stört auch keinen und weiß ich nicht was. Also das ist überhaupt gar nicht in unseren... Also, ich weiß nicht, Essen und Trinken ist für mich sowas.
Das neueste iPhone leistet sich auch jeder, weißt du? Das ist das
ja.
Problem. Das ist eine Art, wie die einzelnen Menschen ihre Prioritäten setzen. Ne? Also man hat immer die neueste Karre vor der Tür stehen, man hat das neueste iPhone in der Tasche.
Und
einen leeren Kühlschrank. Ja. Ja, aber es ist
das
ja
ist,
so.
Das ist, was ich gelernt habe, als ich in Deutschland gekommen bin.
Ja.
Pass mal auf, ich erinnere mich, es war eine alte Dame. Pass mal auf. Wie denn? Ja, die Deutsche. Sie ist Reise, Auto und Haus.
Vielleicht, ja. Genau.
Und Essen und Trinken wird schwierig.
Das liegt aber auch in unserer kulturellen Prägung. Ja,
aber nicht nur Deutschland, das ist Berlin sehr geprägt.
Ja, ich glaube, dass es natürlich gerade in den Zeiten, wo vielleicht auch jeder so ein bisschen weniger Euros im Portemonnaie hat, natürlich für die Leute schwer ist, gerade die sich mit der Szene oder Fine Dining nicht so auseinandersetzen, da kann ich das total nachvollziehen, dass die das in Frage stellen, ob das wirklich vonnöten ist, ja. Dass wir aber auch als Betriebe in dieser Stadt unfassbar viele gut ausgebildete Menschen vereinen, dass wir Arbeitsplätze schaffen und hier unsere Steuern zahlen seit vielen, vielen Jahren. Das wird so ein bisschen, wir sind ein guter Arbeitsplatz einfach auch, ja. Und darüber hinaus kann ich es trotzdem nachvollziehen, dass es vielleicht gerade kontrovers diskutiert wird. Aber da würde ich dann doch einfach auch wieder so ein bisschen darum bitten, dass man einfach so ein gesundes Mittelmaß walten lässt, weil schlussendlich würden sich diese Leute auch aufregen, wenn die Mehrwertsteuererhöhung auch die Takeaway-Angebote getroffen hätte. Und das muss man mal einfach so sagen. Die handwerklich geprägte Speisengastronomie, die ist davon betroffen. Aber die 10. Dönerbude um die Ecke, die zahlt immer noch ihre 7%, auch ab 2024. Und das finde ich dann irgendwann in der Relation nicht mehr in Ordnung. Und da kann man sich mal fragen, warum da nicht rangegangen wird, ja. Und spätestens dann würde vielleicht auch ein Umdenken stattfinden.
Ja, ne? Eine Kultur, eine Regierung, ein Senat, der Esskultur kapiert hat.
Aber und das als Unterstützung.
Ja, ja, das ist wirklich, weil ich merke, wir funktionieren, wenn wir Kunde haben, die bei euch gegessen haben. Weil es ist, habe ich auch gemerkt, so eine Entwicklung, das war Berlin am Anfang, Dessert. Käse konnte ich nur bei euch finden.
Das stimmt.
Voilà. Aber das ist trotzdem in 20 Jahren, das hat sich sehr gut entwickelt, dank eurer Arbeit alle. Das hat natürlich Leute gezogen. Und viele Leute, die aus München, aus Hamburg, die nach Berlin arbeiten wollten, die nicht nur Geld haben, aber die auch diese Esskultur haben. Und das fand ich gut, weil natürlich internationales Publikum, das ist natürlich jetzt ein großes Problem. Das merken wir auch. Also klar, wie oft gab es so Kunden aus ganz Europa oder Brasilien, oder die richtig Ahnung über Weine hatten, die kamen direkt, da waren gestern bei euch essen oder da, und dann möchten wir das. Das haben wir nicht mehr. Aber was ich wirklich sagen wollte, das ist Senat, Regierung, Unterstützung. In Frankreich gibt es, weiß ich nicht, wie viele Sendungen über nur Essen gehen, Wein dazu. Es ist selbstverständlich, ich will nicht, natürlich bin ich Französin, aber Italien ist auch das Gleiche. Spanien auch. Und in Berlin, oder vielleicht Deutschland, aber Berlin finde ich stark anstrengend.
Ja. Das kann ich gut verstehen. Wobei, ich halte ja eigentlich immer die Berlin-Fahne hoch, weil ich bin ja geborene Berlinerin.
Ja, ja, ja.
Aber momentan bin ich ein bisschen enttäuscht, wenn ich das mal so sagen darf. Weil, wenn man so die Geschichte von Berlin verfolgt, dann war wir ja eigentlich immer eine Stadt, die schon Wert gelegt hat auf Kulinarik und das weitergegangen ist. Und momentan habe ich so das Gefühl, dass es so ein bisschen stagniert. Aber Anaïs, wie ist denn das bei dir so?
Bei uns ist es, glaube ich, ein bisschen anders als bei euch. Also ein bisschen anders als bei dir, Alexandra, und auch bei euch. Weil, also erstmal allgemein, für mich war 2023 auch ein sehr herausforderndes Jahr beruflich. Vor allem personell, muss ich sagen. Also die ersten Monate des Jahres 2023 habe ich einfach nur geguckt, wo ich irgendwie Personal herbekomme, und habe auch ein paar merkwürdige Erfahrungen gemacht mit Mitarbeitern, die irgendwie, also gut, ich habe halt auch viele junge Franzosen, die dann frisch nach Berlin kommen und die dann nach einem Monat Berlin beschließen, dass Berlin zu krass ist. Also auch da hat vielleicht Berlin ein Problem und dass sie einfach gehen müssen.
Das haben wir aber manchmal bei neuen Mitarbeitern, die nicht aus Berlin kommen, herziehen, haben wir das auch.
Ja,
die werden manchmal von Berlin gefressen.
Genau, und ich habe einen Mitarbeiter verloren, der seit mehreren Jahren in Berlin ist, der meinte, er muss aus Berlin weggehen. Berlin macht ihn krank. Mit 25 hat er gesagt, er kann nicht mehr. Dann eine Französin, die nach einem Monat gesagt hat, sie kann nicht mehr, sie muss zurück nach Frankreich. Eine andere Französin, die mit ihrem Freund kam, wo ich dachte, okay, sie hat ihren Partner wenigstens, das kann doch dann in Ordnung sein. Meinte sie, es geht nicht, sie muss weg hier und so. Und jetzt frage ich Leute immer und ich so, wie lange bist du schon in Berlin? Und du hast schon auch vor zu bleiben und du kennst Berlin auch schon ein bisschen, weil ich mir wirklich denke, ich habe keine Lust mehr darauf, dass ich irgendwie die Leute einarbeite und dass sie dann beschließen, dass Berlin zu hart ist und dass sie wieder gehen müssen. Also das war echt anstrengend, so von wegen entspannter Beginn des Jahres nichts irgendwie. Ich habe wirklich immer nur gedacht, so Gott, ich muss irgendwelche Leute herkriegen und woher kriege ich die denn? Dann war es schon auch, also wir merken den Krieg in der Ukraine, das war ja dann schon letztes Jahr, aber der hat sich bei uns auch extrem bemerkbar gemacht. Also ich gemerkt habe, die Leute sparen, die Leute halten ihr Geld zusammen und so weiter. Und bei uns ist es tatsächlich so, Alexandra, anders als bei dir, dass ich wirklich, also die Einstiegsweine laufen bei mir sehr, sehr gut, weil viele Kunden bei uns halt sozusagen ihren Wocheneinkauf machen. Wir haben ja nicht nur Wein, sondern wir haben ja im Prinzip alles bis auf jetzt, sage ich jetzt mal, Obst, Gemüse und so weiter. Das heißt, die kommen halt, kaufen Wurst, Käse, Oliven, Öl, Marmeladen, Kekse, Fischkonserven und dann halt auch Wein. Und das sind dann halt eher die Alltagsweine, die sie bei uns kaufen. Und das ist dann wirklich eher das Einstiegspreisniveau. Und ich habe dieses Jahr sehr, 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 sehr vorsichtig eingekauft, was die höherpreisigen Weine betrifft, weil ich halt weiß und gemerkt habe, und das war auch richtig, die Entscheidung war richtig, dass ich gedacht habe, das ist bei meinen Kunden dieses Jahr nicht das Wichtigste, sondern die, und wir haben ja auch ganz viel, also fast alle unsere Kunden sind Stammkunden. Wir kennen die seit Jahren, seit Jahrzehnten. Die kommen jede Woche oder alle 14 Tage und wir wissen ungefähr, was die so im Durchschnitt ausgeben. Und bei allen hat sich das tatsächlich ein bisschen reduziert. Und deswegen war die Entscheidung, vorsichtig einzukaufen und eher auf gut, aber ein bisschen günstiger zu setzen, war eine gute Entscheidung. Jetzt zum Jahresende, klar, dann schon Champagner und so weiter und auch dann die etwas teureren Weine. Aber so für den Rest des Jahres habe ich das wirklich nicht so gebraucht. Genau, also und was ich halt schon auch gemerkt habe, ist, also es ging in 2022 los und es hat sich in 2023 fortgesetzt, dass das die Umsätze nicht mehr ganz so hoch waren, wobei ich halt auf fantastische Pandemiejahre zurückblicke, anders als die Gastro. Also wir hatten ja, also die Pandemie war ein anhaltendes Weihnachtsgeschäft. Es ist wirklich so. Ich musste ja während der Pandemie musste ich ja Leute einstellen, also weil ich einfach die ganze Arbeit sonst nicht bewältigt bekommen hätte. Und jetzt sozusagen, die Pandemie ist irgendwie vorbei. Irgendwie ist es ja doch immer noch so ein bisschen da, aber gut, es gibt keine Lockdowns mehr und so weiter. Die Leute können wieder essen gehen. Das merke ich zum Beispiel halt auch. Also meine Kunden haben 2 Jahre lang bei mir eingekauft, weil sie konnten nicht mehr ins Restaurant gehen und dann haben sie sich zu Hause gut gehen lassen, haben halt einfach total viel Geld für gutes Essen zu Hause ausgegeben. Jetzt können sie wieder rausgehen, freuen sich rauszugehen. Also meine Kundschaft ist, glaube ich, auch sehr ausgehfreudig. Also ich merke es, dass sie erzählen, wenn sie mal wieder da essen waren und so weiter. Sie freuen sich, in Gesellschaft und außen Geld auszugeben. Und das, was sie jetzt sozusagen wieder in der Gastro ausgeben, geben sie halt nicht mehr bei mir aus. Aber also, wenn ich jetzt jammere, ist das auf sehr hohem Niveau, aber ich merke es schon. Ja. Aber ansonsten, 2023 war privat auch ein sehr schönes Jahr bei mir.
Möchtest du uns dein Highlight erzählen?
Ich habe mich frisch verliebt und ich bin super, super glücklich. Und genau, also insofern möchte ich dieses Jahr auch nicht missen, aber beruflich war es schon anstrengend und sehr herausfordernd.
Wir trinken heute zum Einstieg übrigens ein Champagner genau nach meinem Geschmack. Deswegen heißt er zufälligerweise auch Marianne Sauvage. verrückt, oder? Einige von euch kennen den ja schon. Den schenke ich auch mal gerne bei meinem wunderschönen Ladies Lunch aus, der einmal im Jahr stattfindet. Und zwar Marianne Sauvage steht für Marianne, das ist mein Vorname. Sauvage ist die französische Übersetzung für wild. Marianne Wild, Sauvage. Und diesen Champagner hat mir André Masyonga mit dem Weingut Adam Miro zusammen kreiert. Und zwar genau nach meinem Geschmack. Und zwar ist das ein Blanc de Blanc aus dem Jahre 2012. 2012 ist das Jahr, an dem wir erfahren haben, dass wir einen zweiten Michelin-Stern haben werden, dann ab 2013. Und die Dosage ist 3 Gramm, das heißt extrem wenig Zucker, so wie ich das mag. Und das, dieser Champagner ist aus Vielle Vigne gemacht, das heißt aus alten Reben. Und reinsortig Chardonnay, super trocken. Bisschen gereift, aber nicht überreif. Mhm. Und so mag ich das eigentlich ganz gerne. Ja. Weil kann man schön ein bisschen trinken, quatschen. Und
ja. Aperitif. Zum Wohl. Sehr schön.
Du hast die andere natürlich.
Genau.
Mhm. Nicht, dass du dies... Wunder, was schmeckt.
Und jetzt habe ich von meinem Champagner erzählt. Und jetzt hat die Alexandra auch einen Champagner mitgebracht, zu dem wir übergehen werden gleich.
Ja.
Und liebe Alexandra, vielleicht möchtest du
oui.
Ganz kurz Stephanie was darüber erzählen.
Also. Ja, klar.
Ja. Ach, jetzt werden wir international, oder?
Also, ich habe auch an dich gedacht. Cédric Mousset, das ist auch, von was ich am Anfang erzählt habe, so eine junge, neue Winzer, die wir im Programm haben. Sein Weingut, also das Weingut existiert schon seit 17. Jahrhundert oder so. Spezialist von der Pinot Meunier, also die drei Haupttraube, wichtige in der Champagne, für die Deutsche ist die Schwarzriesling bekannt. Das ist in der Vallée de la Marne, also findet man mehr Pinot Meunier und Pinot Noir, ist stark, mais sowas von Fanatiker, von der biologischen, biodynamischen Arbeit, dass ich selten solche Leute gesehen habe. Seit 2003 hat er komplett übernommen, biodynamische Weinberge, biologische im Keller, damit es sich nicht oxidiert und weil er keine Schwefel benutzt nirgendwo und auch auf dem Weg, da macht er immer alles im Edelstahltank oder Betontank, wird kein Holz benutzt, sehr rassige Champagne, benutzt trotzdem immer eine Reserve, Solera Reserve. Das ist 70% der Jahrgang und dann eine Reserve perpetuelle, nennt man das, seit 2003, als er das übernommen hat. Und ist immer, ich habe an dich gedacht, Marie, weil er ist beraten von der Meister von der Pinot Noir, Francis Aigli, von der Champagne Aigli-Aurier. Ich weiß, dass du liebst. Und das war die Sache dann für uns. Okay, Aigli-Aurier, toll, lieben wir, aber es ist schwierig, an der Gastronomie zu verkaufen. Und haben wir so, wie gesagt, andere Alternative ausgesucht. Und da sind solche Winzer, deshalb habe ich am Anfang gesagt, einzigartig. Sie möchten unbedingt die Kurve kriegen, nicht wie alle Champagner, die manchmal so, ja, sie schmecken, ich will nicht sagen gleich, aber alle Winzer, die wir haben, sind wirklich mit eigenem Charakter, aber der, würde ich sagen, noch mehr. Rassig, frisch, ein Jahr auf der Hefe, ist er nicht vorher im Barrique ausgebaut, frisch degorgiert, ist ein Aperitif Champagne. Also da würde ich nicht sagen, das ist so wie Francis Aigli, so Champagne, die man zum Essen oder Austern, okay. Aber sonst bleibt wirklich Aperitif Champagne. Und der Preis, ich nenne es nicht so, was ist so dekadent, weil es so günstig ist.
Aber wenn er so schmeckt, wie du erzählst, dann wow.
Ja, weil das ist wirklich, also aber ich betone, Aperitif Champagne.
Das passt ja heute dann perfekt.
Ja, genau. Vielleicht deshalb so dachte ich mir. Es ist keine Weinige, der so jahrelang auf der Hefe war. Das nicht, denn das ist wirklich so der Einstieg. Und da ihr so den Rosé habt.
Und ja, stimmt, wir bieten also den Rosé glasweise bei uns im Restaurant.
Genau. Mhm. Und der Weiße.
Bei dem fand ich auch sehr überzeugend, weil der so, ich mag es ja, wenn es trocken ist.
Ja,
und,
ja. Genau. Extra brüt.
Mhm. Ich finde auch ganz süß, wenn man das Etikett, also wenn man die Flasche aufmacht, dann steht da tatsächlich auch ein Spruch drin, in Englisch. Am Schluss steht I'm waiting for you.
Und alles Recycling,
ja,
auch das Papier, genau. Die Karton, also der ist wirklich, das habe ich noch nie gesehen.
Wirklich süß gemacht, also man hat auch das Gefühl, dass da unheimlich viel Liebe dahinter steht, ja. Und Individualität, ja. Deswegen haben wir uns auch für den Rosé-Champagner auf den Ausschank entschieden.
Das hat sich so gut angehört.
Das ist gut damit anzufangen, nachher der von Marie. Weil das bleibt so in der Aperitif. Du hast gesagt, der hat 3 Gramm Rest, mhm. Deine, der hat 2 Gramm. Mhm. Du war deshalb. Dann mache ich
hier. Ui. Eine
Baby. Hat ja noch. Wunderbar. Ja, ja, klar. Na klar.
Es schmeckt fantastisch.
Aber ich glaube, das, was Alexandra gerade gesagt hat, bezüglich der eigenen Handschrift oder dem, also dieser, gerade dieser eigenen Stilistik, wie es beim Winzer stattfindet, genau das Gleiche findet ja auch mit den Restaurantkonzepten statt. Und ich glaube, dass da halt auch, das ist, was Stefanie am Anfang auch gesagt hat, dass sich da die Konzepte, die ja in Berlin sich auch wirklich super kreativ entwickelt haben, sich da auch, also natürlich braucht man Ausdauer, aber ich glaube, dass sich das da auch schon da wird man merken, dass da schon auch was nachkommt, weil die Kreativität Gott sei Dank nicht stillsteht an der Stelle. Ne? Also es gibt ja auch wirklich viele Neueröffnungen und
genau, wie du sagst, auch ohne Investor, da muss man genau wie diese kleine Winzer, und das macht ja toll, seine eigene Identität finden. Und ja. Immer dranbleiben.
Mit dem Fokus da.
Ja, aber es ist natürlich auch so, ja. Wie Janine vorhin gesagt hat, durch die vielen Neueröffnungen muss man sich selber natürlich auch immer wieder, also ich finde, es hat sich sehr verändert, wenn ich die Gedanken mal aufgreifen darf. Wie lange haben wir jetzt 13 Jahre auf? Da gab es halt noch kein Social Media in der Art und Weise, wie es heute geht, sondern dann ist, der hat ja unheimlich viel, gerade so Werbung, oder Artikel haben ja wirklich noch mit Printmedien stattgefunden. Das hat ja extrem abgenommen. Und eigentlich geschieht ja alles wirklich über Social Media. Das zu verstehen und das auch zu bespielen, ich finde das wahnsinnig aufwendig. Das ist nochmal so ein eigenes, ich finde das ist nochmal so ein eigen, fast ein eigener 8-Stunden-Job am Tag, weil du musst ja planen, musst Fotos machen, musst Fotografen reinholen, musst Videos machen, du musst jenes machen, du musst die Texte richtig haben, die Bildsprache muss gut sein. Und ich finde, dass das sich wahnsinnig gewandelt hat. Und auch dieses Art, wie man Werbung macht. Früher hat man auch ganz anders für sich geworben oder man hatte überhaupt nicht dieses, dass man in einer Welt sich so präsentieren muss und immer aktiv da bleiben muss und eben gerade dann sich in Berlin auch immer wieder in Fokus zu rücken und auf sich aufmerksam zu machen und all diese Dinge. Ich finde, das war, also ich empfinde das so, dass das früher noch ein bisschen anders war, dass da viel mehr auch gerade so Restaurantkritiken oder Restaurantführer im Fokus standen und dass das schon in den Hintergrund gerückt ist auf jeden Fall.
Also definitiv,
ja. Oder? Viele Leute haben sich zum Teil einfach auch anders informiert, ne?
Also ich erinnere mich noch dran, es gab ja so dieses City und Tipp Essen und Trinken Berlin. Ich habe mir das jedes Jahr gekauft und dann habe ich das akribisch durchgearbeitet und habe mir ganz genau alles durchgelesen und überlegt, wo ich dann an meinem Geburtstag unbedingt essen gehen möchte und so weiter. Es war total wirklich so mit angemarkert und so weiter und so fort. Und heute habe ich irgendwie so eine Insta-List, wo ich da so Sachen reinspeichere. Aber das finde ich auch letzten Endes doch irgendwie viel unübersichtlicher. Also dieses, ich bin vielleicht auch so ein bisschen altmodisch, aber so dieses Ausgedruckte, irgendwie was dann vielleicht irgendwie neben dem Sofa liegt oder von mir aus auf dem Klo oder sowas, wo man dann echt noch so reingemalt hat oder ein Eselsohr reingemacht hat, das war, irgendwie taugt mir das tatsächlich mehr.
Also es birgt aber auch mega viele Chancen, ne? Das muss man auch sagen. Also ich glaube,
also sicherlich.
Und auch wir als, also erstmal, Instagram ist ein kostenloses Marketing-Tool, ne? Es kostet dich einfach nichts außer Zeit. Das ist klar. Und was spannend ist, das ist auch, glaube ich, das, was im nächsten Jahr absolut gefragt ist als Unternehmen, ist Dynamik und Flexibilität. Und das bietet dir ein Werbemedium, wenn du es so nennen möchtest, wie Instagram oder eine Plattform, wo du ein Image kreieren kannst, bietet das natürlich auch. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt in einem jährlich erscheinenden Führer abgebildet bin oder in einem Guide in irgendeiner Art und Weise, dann ist das erstmal wenn das im Printmedium erschienen ist, erstmal gesetzt für ein Jahr. Und Instagram bietet natürlich dann, oder auch andere Social-Media-Plattformen bieten natürlich auch die Möglichkeit, dynamischer zu agieren mit dem, was man kommunizieren möchte. Ich finde das auch nicht ganz unspannend, aber ich verstehe die Sehnsucht quasi, die Sehnsucht nach Beständigkeit. Das ist ja auch eine Art von ein bisschen mehr Beständigkeit. So sehen wir uns, sehen wir uns hier alle ein bisschen danach.
Also ich meine, ich scrolle, also ich habe momentan wirklich meinen Insta-Verbrauch, weil ich konsumiere das primär passiv, muss ich sagen, deutlich reduziert, weil ich irgendwann gedacht habe, ich verbringe Stunden auf dem Sofa und guck mir alles an und dann frage ich mich am Ende, okay, wo ist meine ganze Zeit halt eigentlich hin? Das heißt, ich schränke mich gerade selber so ein bisschen ein, aber es ist natürlich ein super ansprechendes Medium und ich verstehe natürlich, dass man das irgendwie, dass man das nutzt, weil, also Bilder ist natürlich nochmal was ganz anderes als irgendwie so ein 5-Zeilen-Beschreibung von einem Restaurant. Und ich gucke da durch und denke, oh, das sieht lecker aus, da will ich hin, oh, das sieht lecker aus, da will ich hin und so weiter. Also man wäre ja blöd, wenn man das nicht nutzt irgendwie. Die Kraft der Bilder ist ja immens, ne?
Ja, na klar. Also das, du kannst deine Follower ja emotionalisieren, ne? Wenn du, wie du sagst, die Bildsprache oder auch in Reels, da haben die so einen krass realen Eindruck auch davon, was sie bei uns erwarten könnte. Die Möglichkeit hast du, das zu vermitteln. Das, ich finde das schon nicht unspannend, aber mir geht's genauso wie dir, Anaïs. Also ich bin privat auch nicht viel auf Instagram. Beruflich ja, weil es einfach, es gehört zu meinem Daily Business mittlerweile, ne? Aber privat ist es jetzt nicht so, dass ich mich von einem Reel ins nächste stürze. Ja. Das übernimmt dann der Nachwuchs.
Ja, genau. Man muss sich verstehen, wie das funktioniert.
Genau.
Aber nutzt, also jetzt die Frage an alle in der Runde, nutzt ihr das viel jetzt beruflich? Also Marie, ich weiß es bei dir schon. Du hast ja auch eine Expertin an deiner Seite, Paula. aber wie ist das bei euch? Also ich meine, ich denke, Stefanie, du nutzt es auch viel, aber ich wäre jetzt eher an die Damen, die ein Restaurant oder einen Handel betreiben.
Doch. Ja? Also ich persönlich nicht, weil ich beherrsche das überhaupt nicht. Aber ja, klar. Also ja. Dominique, Sébastien, also sie benutzen das schon. Okay. Ja, merken wir schon. Es ist nicht trotzdem in unserer Kundschaft, würde ich sagen, nicht die Mehrheit, noch nicht mal die Hälfte.
Bei uns nämlich auch nicht.
Überhaupt nicht, mehr noch wirklich nicht. Aber trotzdem, man spricht über uns. So.
Aber ist nicht das Spannende, das andersrum zu betrachten? Klar, das ist eine demokratische, günstige Plattform für Gastronomen. Und so können auch Gastronomen irgendwie bekannter werden, ohne eine teure PR-Frau, muss man mal sagen. Ne? Oder, na, PR-Frauen sind eigentlich immer PR-Frauen. oder mit. Ja, genau. Also sie sind jeden Cent wert, Paula. Aber man muss ja auch mal sagen, wie sich die Restaurantkritik und auch die gewandelt hat. Ne? Wenn du früher einfach Journalisten hattest, die hauptsächlich drüber geschrieben haben, ob positiv, ob negativ, ob sie Ahnung hatten oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, ist ja heutzutage jeder ein Restaurantkritiker. Und wenn du das Pech hast, an den Idioten zu geraten, der macht ein ätzendes Foto und haut dir eine ätzende Kritik rein oder postet auf Instagram, letzter Laden, bla bla bla. Und dann kommt natürlich auch noch der spannende Aspekt rein, es wandelt sich alles. Und jetzt gibt's Food-Blogger, die ja alle schon längst keine Food-Blogger mehr sind, weil die schreiben ja nichts mehr, sondern es sind Food-Instagrammer oder Food-TikToker, weil Blogs sind tot im Prinzip, also mehr oder weniger, sag ich jetzt mal. Und da muss man ja auch gucken, naja, also im Endeffekt wandelt sich da ganz viel Meinungsmache und so. Aber ich frage mich manchmal, muss ich ehrlich sagen, ich mache auch viel Instagram. Stefanie und Berlin, heiße ich da? Sorry, ganz gut. Ich kann jemand folgen, weil ich kann jeden gebrauchen. Frage ich mich, also ich werde theoretisch von einer Zeitung bezahlt, um über Essen zu schreiben. Das heißt, ich bin halt unabhängig. Und wie unabhängig sind die Leute, die jetzt eigentlich so einen riesigen großen Raum einnehmen und quasi eigentlich die Meinungsmache für alle Menschen unter 35 abbilden?
Da hast du total recht, Stefanie. Und das ist natürlich eine der großen Schattenseiten, wenn wir jetzt mal bei der Plattform Instagram einfach bleiben wollen, wobei Facebook, da, ja, da ist es für mich gefühlt nochmal deutlich schlimmer. Und die Anonymität, die so eine Plattform auch zum Teil mit sich bringen kann, die setzt natürlich auch manchmal so Energien frei bei dem einen oder der anderen, die dann manchmal auch in die falsche Richtung gehen. Also ja,
definitiv.
Ich verstehe total, was du meinst. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der wo so ein Schneeballeffekt auch nicht zu unterschätzen ist, ja, der sich da auch generell im Internet einfach auch irgendwie abbilden kann.
Auch Shitstorms, ja, man muss mal sagen, ganz gezielte Fehlinformationen und wie sich das entwickeln kann. Also ich, manchmal sitze ich da und ich denke, ich lese Sachen bei manchen Seiten und ich weiß, es stimmt nicht. Und ich weiß, der Mensch weiß, es stimmt nicht, was er gerade aufschreibt. Er lügt bewusst, so, ne?
Da fällt mir, also mir fallen jetzt dazu zwei ganz konkrete Beispiele ein, die eigentlich auch ja, belegen, wie geschäftsschädigend sowas sein kann auch, ne? Also das eine Beispiel ist jetzt zum Beispiel das Nobelhart und Schmutzig damals, die bei Kitchen Impossible mit waren und da irgendwie vielleicht auch ja, gefühlt nicht so gut rübergekommen sind, nicht so sympathisch oder die sich auch immer ganz klar politisch positionieren und die dann auch richtig auf Google da kurz nach der Ausstrahlung so Ein-Sterne-Reviews bekommen haben und so. Das ist dann natürlich schon, das geht dann in die falsche Richtung, ne? Da hat das Medium auf jeden Fall auch nochmal, ich glaube, da haben die auch nachjustiert. Aber das ist auf jeden Fall was, das geht natürlich nicht, ne? Und das war jetzt tatsächlich so auch eine Zeit lang. Das Restaurant 100-200 hat er ja jetzt auch vor kurzem veröffentlicht, dass sie, wenn Gäste bei ihnen à la carte essen, einen Gedeckpreis erheben. Das wurde natürlich auch kontrovers diskutiert und hat dann auch dazu geführt, die Sophie Lehmann hat das damals auch über Instagram geteilt, dass Leute, obwohl sie nie dort essen waren, auch tatsächlich negative Reviews hinterlassen haben. Und ich glaube, es wurde dann von Google auch erstmal die Möglichkeit, dort eine Rezension zu hinterlassen, gesperrt. Also die haben da reagiert. Aber das sind natürlich die Gefahren, die da so ein bisschen lauern.
Ja, ne, das ist halt, weil jeder ungefiltert seine Meinung, die er hat oder nicht hat, freien Lauf lassen kann. Und weil es eben, wie gesagt, keine Standards dafür gibt, keine Filter. Und wenn jemand einfach schlechte Laune hat oder einfach durchs Netz fährt, um Menschen zu schaden, weil er nichts anderes zu tun hat den ganzen lieben Tag, dann kann man leider diese Leute eben gar nicht aussortieren und rausnehmen. Das ist natürlich eine große Schwierigkeit, klar. Oder wenn jemand einfach eine Fernsehsendung sieht, die ihm nicht gefällt und das Restaurant dann mit einem Einstern Google Review bewertet, weil ich finde die scheiße. Ja, was bringt, also das hat das eine mit dem anderen.
Ich bin mir unsympathisch, genau. Ein Stern. Ja. Ja. Also was soll das auch, ne?
Ja, also es ist so unprofessionell. Ja. Ne? Wenn ihr jetzt mal das Jahr ein bisschen Revue passieren lasst, wir haben ja über die negativen Sachen gesprochen und auch über die Herausforderungen. Wir hatten auch schon ein bisschen angeteasert das Thema positive Dinge bzw. Highlights. Was habt ihr gastronomisch ein Highlight auf der Welt dieses Jahr besucht? Berlin, Deutschland, die Welt, Europa liegt noch dazwischen, wo ihr sagt, ja, das ist so eine schöne Erinnerung. Die würde ich gerne mit euch teilen.
Also mir fällt was ein, tatsächlich. Zwei Dinge. Das eine ist natürlich auch immer so ein bisschen der Aspekt aus meinem Beruf heraus. Wir waren dieses Jahr in München essen, im Restaurant Jan. Das hat uns extrem gut gefallen. Mal abgesehen von der gastronomischen Leistung, die dort aufgerufen wurde, war es einfach auch ein sensationell lustiger Abend, ja. Das sind halt so Sachen, die dann natürlich auch immer mit einspielen, die Gesellschaft, die man da um sich hat und auch der Rahmen, der einem dort geboten wird. Das muss ich echt sagen, waren wir in München. Genau. Und genau, Jan Hartwig, 3 Sterne. Ein sehr guter Freund arbeitet dort auch in der Küche und das war natürlich dann irgendwie wirklich ein Highlight, unsere Freunde dort zu treffen, gemeinsam einen coolen Abend zu haben und genau, das war ganz spannend und wir waren in den Flitterwochen in Montenegro und da hatte ich auch eine kulinarische Erfahrung auf einer ganz anderen Ebene, die mich richtig berührt hat. Ja, und das sind so Momente, wenn du so einfach Authentizität spürst. Ja, wir sind in, wir haben uns da vorher so ein bisschen informiert über Reiseblogger, Foodblogger, wo kann man hingehen und YouTube. Und dann sind wir in so ein uraltes Bergdorf gefahren und waren dort oben, ich glaube auf 1300 Meter Höhe oder so. Es war ein traumhafter Tag und wir sind da so ein bisschen reingeplatzt in eine montenegrinische Feier. Und wir waren irgendwie zu 11, zu 12 und die haben uns da voll mit eingeladen, wir zwei, ja, da mit denen dabei zu sein. Und haben die uns durch dieses Dorf geführt und also die Küche war ganz ursprünglich, die haben über offenem Feuer gekocht und das war schwerst beeindruckend und auch so vom gesamten Abend einfach so ganzheitlich, ja, nahezu an der Perfektion, aber nicht, weil es jetzt so kulinarisch so outstanding war, sondern es war so echt, ja, also der Schinken, der war aus dem Bergdorf und der Käse, das war alles aus der Region und du bist dort gesessen und du hast einfach so wirklich die Mutti, die da aus ihrer kleinen Miniküche gekommen ist, die für dich gekocht hat, das war ganz besonders irgendwie. Und das ist auch was, was ich immer mehr spüre, dass ich mich nach echten, authentischen Erlebnissen sehne. Ja. Ja.
Also kein Teller bunte Knete.
Ja. Insider?
Ja. Marco sagt immer Teller bunte Knete an der Stelle. Ich würde da gerade direkt einhaken. Also wo du das gerade mit Montenegro gesagt hast, ich habe auch überlegt, was meine persönlichen Highlights dieses Jahr waren. Ich habe noch eine Sache, die ich vorweg mit einspringen würde. Ich glaube, was ich noch nie in all den Jahren, wo ich in der Gastronomie gearbeitet habe, mir passiert ist, dass in einem Jahr einmal ein komplett wie nennt man das, wenn alles aus ist? Also wir einmal komplett keinen Strom hatten.
Ach so, Blackout?
Ja, Blackout. Und wir einmal komplett kein Wasser hatten. Das habe ich wirklich Anfang des Jahres, also muss ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt überlege, was so das für mich herausforderndste war in dem Jahr, war wirklich, dass wir keinen Strom hatten. Und wir haben einen geschlossenen Stromkreis im Restaurant, wo auch alle Tiefkühlhäuser drüber laufen und Froster. Also ich habe das gesamte Team, und ich muss sagen, das war etwas, was gleich Anfang des Jahres passiert ist, wo wir alle einen Miet-LKW nachts vollgeräumt haben, dann auf den Beuselmarkt gefahren sind mit einer Ware. Es war alles voll bis oben hin und dann dort, Gott sei Dank, danke Mama, meine Mama arbeitet auf dem Großmarkt und wir konnten dadurch, dass Gott sei Dank dort Unterstützung direkt da war, dass wir dort einkühlen konnten, dass es da die Möglichkeit gab, die ganze Ware einzukühlen. Und das war wirklich, das war für mich dieses Jahr wirklich
sehr... Vergisst man nicht.
Sowas vergisst man nicht, ne? Und beim Wasser wussten wir dann gleich, was wir machen sollen. Da haben wir dann gleich die Gäste angerufen.
Den LKW.
Nein. Da haben wir gleich gesagt, dass wir leider keinen Service machen können an der Stelle. Aber schon da war, das war Anfang des Jahres, war beängstigend, dass wenn dann in die Gruppen gefragt wird, dass da schon zu spüren war, dass dass in den Restaurants überall noch Plätze da waren und man die Gäste aufteilen konnte. Und
das kann ich erinnern.
Ja, Wahnsinn. Ja, wirklich. Also das war eine Situation, das volles Restaurant, und dann musst du den Gästen sagen, so, tut mir leid, sie kommen jetzt gerade angefahren und wir können aber leider nicht liefern. Dann ging es gleich emotional weiter, wo du zu dieser Urlaubserinnerung, ich glaube, was Gastfreundschaft angeht, muss ich sagen, ich habe mich wirklich gefragt mit dem Alter, das ich jetzt habe, ohne es zu nennen.
herzlichen Glückwunsch nachträglich, ne?
Dankeschön. Du meintest den 29. ne?
Das ist, genau.
Nein. Dass ich all die Jahre nie auf Kreta war. Und ich durfte eine Reise nach Griechenland machen und es war unfassbar. Ich dachte immer, dass ich schon viele großartige Gastgeberinnen und Gastgeber kennengelernt habe, aber so die Griechen als wirklich Nation oder gerade auch die Kretaner, unfassbar. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe zwar jeden Tag Lamm gegessen, aber das war für mich, also ich kann euch von jedem Tag sagen, wie dieser Geschmack an der Stelle mit war. Das war jetzt so, ich glaube, europaübergreifend, ohne dass es jetzt Sterne-Gastronomie war, sondern einfach richtig ehrlich, Herzens...
Küche.
Ja, Küche, ne, an der Stelle mit drin.
Toll.
Ja, das war... Und dann hatte ich noch eine Situation, dass ich mit dem Team essen war in der Rudi-Dutschke-Straße und rausgekommen und habt ihr alle noch nicht mal gehört, ne? Und ich bin da rausgegangen und wir standen dann alle noch beim Späti und es war ein unfassbar heißer Tag und ich habe gesagt, ich möchte jetzt eigentlich am liebsten gleich wieder buchen und das Menü nochmal essen. Mhm. Und das war so ein Augenblick, finde ich, so das Schönste, was du haben kannst, wenn du aus einem Restaurant rausgehst und du auch weißt, wenn es jetzt eine größere Gruppe ist oder auch, dass du einfach sagst, so, wow, mich hat das gerade unfassbar abgeholt und ich könnte mich in jeden Teller reinlegen und dann einfach dieses Gefühl zu haben, so, das möchte ich sofort wieder essen. Egal, ob es jetzt vielleicht eine Doppelung ist, es muss nicht nochmal was Neues ausgetauscht werden, aber es muss einfach gleich sein. Und dann durfte ich das zweite Mal zum Essen kommen. Stimmt, ja, also ich habe es dann auch wirklich umgesetzt. Ich habe es dann einfach gemacht, also da musste ich wirklich auch gar nicht großartig überreden. Aber dann durfte ich euer Berlin-Menü probieren.
Ah, und ja, das war unsere große Veränderung dieses Jahr.
Voll. Und das finde ich auch, das sind so diese Konzepte, die weitergedacht werden und weiterentwickelt werden, was super spannend war an der Stelle, was ich wirklich,
Ja, das war unser großer Schritt. Mhm. Ein sehr aufregender großer Schritt.
Ich habe es dann gelesen und habe gedacht, ich muss es unbedingt probieren und das ist, ja, inspirierend.
Ja.
Also es ist auch kein Stillstand, ne?
Überhaupt nicht. Also weil wir ja auch mit dem Restaurant jetzt schon mit dem Konzept 13 Jahre am Markt sind und sowohl vom Interieur ja damals unserer Zeit voraus waren, ein bisschen, auch mit dem, was wir gemacht haben. Und also ich muss ehrlich sagen, dass Tim und ich uns wirklich extrem oft austauschen darüber, wie die Zukunft des Restaurants aussieht und wo man die Stellschrauben anziehen kann und wo man noch was optimieren kann und welchen Weg man gehen möchte. Und diese Idee mit dem Berlin-Menü, die ist schon vor 2 Jahren das erste Mal auf zur Sprache gekommen. Und dann haben wir und dann gab es halt so Schlüsselmomente, wo es dann einfach gepasst hat, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir so weit, jetzt möchten wir damit rausgehen. Und dann haben wir es in so einer ganz stillen, leisen Testphase eigentlich so kurz vor den Sommerferien schon umgesetzt, bevor wir überhaupt mit der Pressemitteilung raus sind und überhaupt an die Presse gegangen sind und sozusagen diesen Test an unseren Gästen gemacht. Und das war so ein... Das Berlin-Menü ist natürlich für ein asiatisch geprägtes Restaurant natürlich ein unheimlicher Spagat, aber jeder, der uns kennt und der sich ein bisschen mit uns auseinandersetzt, weiß, dass wir beide Berliner Pflanzen sind. Wir sind beide hier geboren und wir eben auch uns immer wieder versuchen zu reflektieren und eben dieses, dass wir früher nach außen gegangen sind oder viel gereist sind, um da unsere kulinarischen Einflüsse zu bekommen, ist eben auch dieses, dass wir merken, dass wir eben Berliner sind, unsere Wurzeln hier haben und das auch zeigen möchten. Und dieses, dass wir immer mehr uns dessen bewusst sind, auf der Verantwortung für Berlin und dass wir das auch lieben und dass wir das gerne machen. Und eben das, eben diese Gerichte wie Königsberger Klopse oder Garnelencocktail KDW oder all diese Dinge, dann so zu interpretieren, war ein großes Wagnis, aber eins, was gut funktioniert und sehr gut geklappt hat. Und es ist schon so, dass die Gäste, die wiederkommen, das Berlin-Menü gegessen haben, das auch wieder essen möchten, dass sie es vor allen Dingen weiterempfehlen, dass Gäste, die zu uns kommen, sagen, hier, meine Freunde haben letztens das Berlin-Menü gegessen, wir wollen unbedingt das Berlin-Menü essen. Und es ist trotz alledem ausgewogen, weil wir auf der anderen Seite, in dem anderen Menü, unsere Klassiker haben. Das sind einfach wir.
Und ja, ich denke, ihr seid euch da, glaube ich, total treu geblieben an der Stelle.
Eigentlich also, schon. Ne?
Also gerade wo du den
Garnelencocktail
erwähnst, also ich bin ja auch in Berlin geboren, aber es hat mich sofort gecatcht, ne, an der Stelle, weil das ist einfach jetzt, die meisten reden heute über das KDW, 6. Etage, aber alle, die das KDW halt schon ein bisschen länger kennen, ja, das macht schon viel aus. Das ist Emotion und das ist ja genau das Wichtige, was dann in so einen Augenblicken geschaffen wird, dass du Emotionen mitnimmst nach Hause.
Ja. Ja, und das war unser Highlight, glaube ich, für dieses Jahr. Also und die Herausforderung auf jeden Fall, trotz all der verschiedenen Umstellungen und der Umständen, der Umstände, die wir in den ganzen Zeit hatten, eben auch so ein Konzept, nochmal ein neues Konzept im Konzept umzusetzen und das auch gut rüberzubringen, so dass keine Fragen offen bleiben und dass es auch nicht dämlich klingt. Ja, und wir sind super glücklich und happy, dass es auch so gut angenommen wird und dass es auch wirklich auch Sinn macht und dass die Leute sich drüber freuen. Und es war ja schon immer so, das muss ich sagen, wir hatten ja 2013 unser wichtigstes Catering in unserer Karriere, würde ich sagen, also für mich auf jeden Fall, als wir für Michelle und Barack Obama das Staatsdinner gemacht haben. Als Frau Merkel und ihr Mann auch als Gastgeber waren und wir für 350 Gäste gekocht haben. Und da haben wir damals auch schon die Königsberger Klopse drin gehabt in dem Menü. Und es ist immer noch so, dass wir ab und zu, jetzt nicht jeden Tag, aber so dreimal im Jahr haben wir Gäste, die reservieren und sagen, der Obama schickt mich. Ja. Der hat die geilsten Klopse gegessen überhaupt. Ich soll die unbedingt bei ihnen essen. Und dann können wir halt da einfach sagen, wir haben auch diese Klopse. Ne? Ja, also das super. Ist so, das ist, das war vielleicht auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, sich mehr dessen nochmal zu bewusst zu werden und auch diesen Weg zu gehen und auch den Mut zu haben. Und auch den Mut zu haben, mal auszubrechen und einfach mal andere Dinge zu beschreiten. Aber natürlich immer mit so einem, dass man es halt nicht so macht, dass das keinen Hand und Fuß hat, sondern dass es halt einfach auch Sinn macht. Und ich denke, wir haben das ganz gut hingekriegt. Ich bin wahnsinnig aufgeregt gewesen und wir hatten ja auch noch mein Highlight, mein finanzielles Highlight, war der Umbau unserer Toiletten, unserer WC-Anlagen.
Erzähl mir mehr.
Aber es war...
I feel you.
Aber es war wirklich eine Herausforderung, weil ich habe das ja schon fast ein Jahr geplant. Und es ist halt in der Zeit doppelt so teuer geworden. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat einfach ein Vermögen gekostet. Es werden 3 Wochen zu, deswegen im Sommer. Und die Planung, die ganzen Gewerke, auch die ganzen Handwerker da mit reinzubringen, das alles in 3 Wochen reinzuquetschen, das war auf jeden Fall eine Herausforderung für mich. Das war meine persönliche Herausforderung des Jahres. Hat mich auch viele graue Haare gekostet. Aber das Interior Design ist natürlich wunderschön. Katharina Rauer hat das für uns geplant und es ist, also jeder, der es sehen will, bei jeder Reservierung, bitte wascht euch die Hände. es ist wirklich sehr, sehr schön geworden und ich freue mich, dass wir auch diese Herausforderung für dieses Jahr hinter uns haben, zusätzlich zu allem anderen, was irgendwie so passiert ist. Das waren so meine Highlights auf jeden Fall.
Also ich kann nur sagen, die Toilette ist sehr schön.
Oh, das freut mich, Stefanie.
Stefanie, was ich merke schon.
Aber ich durfte auch schon euer tolles neues Berlin-Menü essen. Ich habe mich gefreut. Die Klopse hatte ich, glaube ich, schon mal im Super Bowl damals.
Ja, gegessen, ja. Wobei wir sie jetzt ein bisschen verfeinert haben. Einfach nochmal ein bisschen optimiert. Ja.
Aber ich fand das... total schlau von euch, wenn ich das mal so sagen darf, ein Berlin-Menü auf die Karte zu nehmen. Zum einen für Touristen, die auch einfach nach Berlin kommen und gerne mal berlinerisch essen wollen.
Ja,
und
absolut.
Ich finde, das ist auch so ein Trend von 2023, dass wir so eine Welle hatten an Restaurants, die wieder, ich sage jetzt mal vorsichtig artikuliert, selbstbewusste deutsche Küche machen, dass wir ein paar Neueröffnungen hatten, wie zum Beispiel das Trio, was wunderbar ist, mit einer austrodeutschen Küche, würde ich das mal überschreiben, oder dass ein Daniel Achilles eine Zeit lang im Einstand unter den Linden ein fantastisches Backhandel gemacht hat, jetzt ist er leider nicht mehr da.
Nee, habe ich gar nicht mitgekriegt.
Oh, verpasst.
Genau, also dass es einfach so ein paar Restaurants gab, die Deutsch gekocht haben und die überrannt worden sind. Na, also im Trio einen Tisch zu kriegen, ist wirklich eine Sache, also muss man sich bemühen, ne? Aber deshalb fand ich halt auch euer Menü so zeitgemäß, weil, ja, man muss sich auch weiterentwickeln und was
definitiv,
Spannendes machen.
Definitiv, ja.
Ist halt auch das beste Beispiel, so eine Krise als Chance zu nutzen, ne?
Ja.
Und sich einfach den Gegebenheiten anzupassen und auch wandelbar zu sein.
Ja, das ist, glaube ich, heute so die Kunst.
Ja,
also, aber
das
ist
machen
halt
wir ja
anstrengend,
bei uns,
auch muss
in
ich
einer gewissen
sagen.
Art und Weise.
Ja, ihr seid total umtriebig. Ne? Wenn ich immer lese, jetzt macht ihr Kochkurse. Ich meine, ihr habt ein tolles Buch geschrieben. Jetzt bringt ihr ja Kochkurse an. Ne?
Ja, genau. Ab Januar so Kochworkshops. Ja. Genau. Und darüber hinaus haben wir auch für uns beschlossen, dass wir einfach auch nochmal ein niederschwelligeres Menü anbieten möchten. Das ist kein vergünstigtes Menü, sondern einfach ein Menü, wo wir innerhalb der Woche ein reduzierteres gastronomisches Angebot anbieten. Also wo man die Möglichkeit hat, auch mal nur 2 Stunden nach der Arbeit oder so Sterne-Gastronomie zu erfahren oder uns kennenzulernen, um dann vielleicht beim nächsten Geburtstag oder beim nächsten Hochzeitstag das volle Programm mitzumachen. Oder im besten Fall ist man so hooked, ja, wenn man dann bei uns sitzt und hat Lust auf mehr Gänge und mehr Wein. Das gibt's ja auch. Aber das ist auch was, was wir wahrscheinlich, diesen Schritt wären wir vermutlich nicht gegangen, wenn dieses Jahr nicht auch so gewesen wäre, wie es tatsächlich war. Das heißt, auch wir müssen uns natürlich immer wieder reflektieren und hinterfragen, ja, ist das, was wir tun, noch zeitgemäß? Was können wir machen? Ja. Das ändert auch nichts an unserem vollen gastronomischen Angebot. Aber es bietet zumindest nochmal eine andere Option, das Erlebnis bei uns zu erfahren.
Genau. Also das finde ich so gut, dass ihr das macht, weil es ist einfach ein niedrigschwelligerer Zugang für Leute, die sich noch nicht getraut haben. Weil es gibt einfach viele Leute, die haben einfach, ich sage jetzt mal, Angst oder denen ist das peinlich. Mhm. Weil die bekommen die dann mit 85 Gabeln und dann muss ich sagen, welche Weine, ich habe null Ahnung und so. Ne? Ja. Das ist ja immer noch ein Vorurteil, das in vielen Köpfen drin ist, was in Berlin ja eigentlich in fast keinem Sterne-Gastronomie gelebt wird. Also ich meine, jetzt bei euch wird man mit offenen Armen willkommen. Also man wird ja hier eigentlich nie für einen Idioten gehalten, wenn man jetzt keine Ahnung hat, wie man einen Hummer rauslöst oder so. Aber zum Beispiel Björn Swanson mit dem Feld, der macht ja auch genau das. Der geht jetzt innerhalb der Woche, ich glaube, hat das ganze Fleisch rausgenommen aus dem Menü, die Gänge runter, ist günstiger geworden und dann mit der Option dazu zu buchen. Ne? Und ich glaube, das wird wieder ganz neue Leute ranziehen, die das mal so probieren, weil du bist nicht gleich bei 250 Euro, sondern vielleicht bei 100 Euro oder so, wenn du jetzt nicht den ganzen Abend Champagner trinkst.
Ab Januar ist es wahrscheinlich ein bisschen teurer.
Ja, man muss ja.
Bedauerlicherweise.
Aber was ist das für ein Angebot? Kannst du das nochmal expliziter sagen für unsere Zuhörerinnen
und Zuhörer? Ja, gerne. Also mittwochs und donnerstags bieten wir unser Quick and Dirty Menü an, wo wir auch den Zugang insofern... Ja, schöner Name. Also wer Bock auf ein Quickie hat, kommt vorbei. Restaurant Horvath, Pauling, Spaß, ne? Bitte nicht vor der Tür stehen und noch ein Quickie fragen, das wäre merkwürdig. Nein, es geht darum, dass wir quasi...
Das mache ich.
Nein, wir wollen quasi in 4 Highlight-Gängen, die wir aus unserem 8-Gang-Menü gewählt haben, wollen wir ein bisschen zeigen, was wir machen, wenn wir komplett unsere 8 Gänge servieren und bieten ein 4-Gang-Menü innerhalb der Woche an für derzeit 129 Euro. Und spannend ist auch, also wir sind auch komplett offen für Walk-ins. Das heißt, wenn man wirklich jetzt mal spontan entscheidet, ich habe jetzt ein bisschen länger gearbeitet oder auch ich habe heute Lust, am Abend mit meiner Freundin oder mit meinem Partner, Partnerin auszugehen, dann kann man sich dafür auch kurzfristig entschließen. Die Buchung geht ohne Kreditkarte für dieses Menü. Genau. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also wir merken das richtig, dass es innerhalb der Woche unfassbar angezogen hat. Das ist eine schöne Entwicklung, weil es zeigt, dass es auch was ist, was jetzt kurzfristig auch einen Effekt gebracht hat. Ja. Und dass das wahrscheinlich auch die Entwicklung ist, die gerade vonnöten ist. Ja, wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht mit anderen Gastronomen und Gastronominnen und da ist es ja so, dass diese Casual-Dining-Restaurants schon sehr nachgefragt waren, auch in der Zeit, wo wir uns mit anderen Fine-Dining-Restaurants kurz geschlossen haben und alle so ein bisschen immer am Schwanken waren, aber gewisse Konzepte waren immer voll und da ist eigentlich trotzdem auch eine sehr gute Zielgruppe zu finden, muss man sagen, wenn man es jetzt unternehmerisch denkt, weil die geben ja in diesen Restaurants trotzdem auch nicht wenig Geld aus. Mhm. Ne? Also das ist ja nicht so, dass du da einen Schnapper kriegst, sondern die kaufen ja da auch, die sind bereit, für gutes Essen auch Geld zu bezahlen. Mhm. Aber da ist der Zugang halt nochmal so ein bisschen anderer.
Mhm.
Und weil so schön Spaß haben beim Trinken, sind wir schon bei der nächsten Flasche Champagner. Habe ich das jetzt gut formuliert?
Ja.
Und Anaïs hat auch eine Flasche mitgebracht und die ist sie gerade aktiv am Öffnen. Sie ist kurz aktiv irritiert.
Aktiv am Öffnen.
Schlüppel, schlüppel, schlüppel. So. Genau. Was hast du denn mitgebracht?
Ich mache es jetzt, ich bin inspiriert von Janine, ich mache es jetzt quick and dirty.
Oh.
Also nur so die Hard Facts und dann probieren wir einfach. Es ist ein Champagner vom Champagnerhaus La Herte Frère. Das ist ein Blanc de Blanc und ein Brut Nature, also gar
Hast
kein...
du wieder an mich gedacht?
Ja, habe ich. Und, aber ich muss mir tatsächlich aufschreiben, was ich dir für Champagner mitbringe, dass ich das nicht irgendwann doppele. Ein Brut Nature, 100% Chardonnay und ich finde ihn super und ist einer meiner Liebsten und deswegen trinke ich ihn heute.
Schönes Etikett auch, ne?
Ja. Mhm.
So. Jawohl.
Ich gieße dir mal gleich was ein.
Ich nehme an, das ist ein Highlight und also ich werde es gleich probieren, aber da könnten wir ja eigentlich noch mal über andere Highlights sprechen.
Gut, über das Essen habe ich ja schon gesprochen.
Ja. Aber du hast ja dieses Jahr wirklich, glaube ich, alle Auszeichnungen abgeräumt, die man so abräumen kann, oder?
Der Herr Schellhorn hat in der Freundschaft zu mir gesagt, das ist der Grand Slam.
Ja.
Ja, dreimal Sommeliere des Jahres und die Weinkarte des Jahres. Also da fange ich mal am besten wahrscheinlich mit an. Der Gomeo hat sich Anfang des Jahres nochmal neu positioniert. Die haben ja ziemlich mit einem Paukenschlag auch in diese Eröffnung der Veröffentlichung der Guides mit zelebriert, würde ich sagen, dass sie sozusagen die 10 Weinkarten für Deutschland ausgezeichnet haben und die klassischen Kategorien, die sie sonst auszeichnen, haben sie auch mitgemacht, haben da aber das erste Mal ausschließlich Frauen auch wirklich nur ausgezeichnet, was, glaube ich, für die ganze... Ja, absolut, was dann auch sehr, sehr spannend war. Genau, damit ging's los und ich weiß nicht, das Jahr ist wirklich so schnell vergangen, aber die nächste Situation war, ich laufe durchs Restaurant und guck gerade auf mein Handy und checke schon meine E-Mails, weil ich auf dem Weg ins Büro war und dann habe ich eine E-Mail vom Feinschmecker mit herzlichen Glückwünschen drin gehabt und dass ich den Gastro Award als Sommelier des Jahres vom Feinschmecker damit ausgezeichnet wurde. Das kam im Anschluss und dann hatten wir im Sommer die Rolling Pin Awards. Ja, und jetzt durfte ich vor 2 Wochen, das ist glaube ich her, auf Schloss Beensberg die Fäusler Fine Trophy entgegennehmen als Sommeliere des Jahres.
Prost!
Bravo!
Danke! Ja, verrückt. Das ist natürlich definitiv ein absolut persönliches Highlight, aber ich muss auch sagen, dass ich glaube ich noch einen Augenblick brauche, um das so komplett auch für mich zu verarbeiten. Also ich habe jetzt gerade die Woche, meine Woche frei, ich kann jetzt so ein paar Guttage abbauen und ich muss sagen, das war ganz gut an der Stelle. Das war so auch mal so ein bisschen runterzukommen und zu Hause mal klar Schiff zu machen und nicht irgendwie unterwegs zu sein, weil es ja doch immer sehr, sehr viel mit, so wie wir es vorhin auch besprochen haben, ne, sowas funktioniert, indem man halt viel unterwegs ist und auch sich stetig weiterbildet, Präsenz bei Weingütern, auf Messen, auch natürlich bei den Kollegen mit hat, sonst funktioniert sowas alles nicht. Und natürlich immer wieder auch im Team, es ist, darauf soll ich nicht sagen, ne? Wir haben, das ist immer, damit das alles funktioniert, das funktioniert nur, wenn man ein gutes Team auch im Rücken hat an der Stelle und Menschen, die hinter einem stehen und einen supporten und mit denen es auch Spaß macht zu arbeiten an der Stelle. Das, glaube ich, ist super wichtig, weil sonst ist das nicht möglich an der Stelle. Ja. Schöner Jahresabschluss, definitiv. Ja. Ja.
Das ist nochmal was Schönes, Positives.
Ja, definitiv.
Du hattest ja schon sehr viele Highlights heute auch.
Ja, und bei allem, was wir auch kritisch vielleicht am Anfang angesprochen haben, gab es auch für uns gastronomisch unheimlich tolle Highlights. Wir haben dieses Jahr die 5. Haube im Gomeo bekommen.
Danke.
Wo wir auch.
Die habe ich jetzt gerade unterschlagen, Entschuldigung.
überhaupt. Und wurden auch als eine der besten Weinkarten Deutschlands ausgezeichnet, was ein toller Erfolg für unseren Sommelier Michi Stiel war. Mhm. Das hat uns unfassbar gefreut. Das war eine tolle Wertschätzung, die wir da erfahren haben. Darüber hinaus wurde eines unserer Gerichte von den Inspektoren vom Guide Michelin zu den 5 unvergesslichsten Gerichten Deutschlands gewählt. Das war auch irgendwie Ja, also das sind so kleine Momente.
Da muss ich ja gerade mal reingrätschen. Sellerie oder Pilzleber? Das interessiert natürlich alle Hörerinnen und Hörer, welches.
Ja. Bittersalate heißt das Gericht. Und zwar ist das Bittersalate mit salzigem Sauerrahmeis und einer Flusskrebsbisk. Genau.
Hört sich toll an.
Und ja, das hat Sebastian jetzt auch als Dessert adaptiert.
Also wenn ich meine kulinarischen Highlights erzählen sollte, ich war im Januar in Südafrika in Kapstadt, was natürlich eine absolute Gourmet-Destination ist, auch aus bisschen blöden Gründen, weil natürlich die Arbeitskräfte günstig sind. Und war da auch im 50 Best La Colombe und so essen. Also ganz toll, man kann fantastisch da essen. Und in London, muss ich sagen, war ich im Harrods. Da hat ja gerade das Franzen Pop-Up-Restaurant. War auch traumhaft schön. Mhm. Und kulinarisch, muss ich sagen, ich lebe da so das Prinzip High-Low. Ich mag gerne Sterneküche, aber ich mag auch gerne Imbissküche. Und ich stehe total auf chinesisches Essen. Also es ist so meine große Leidenschaft seit ein paar Jahren. Und da muss ich sagen, Liu Chengdu Wai Dao, immer noch die Chengzhou-Nudeln in der Kronenstraße in Mitte. Für mich immer ein Highlight. Und die Shuizhou-Taschen. Genau, und ich esse im Winter zum Beispiel jetzt auch ein toller Tipp in Berlin, in der Meinecke-Straße, Shu Long Kan. Ein sehr authentisches, soweit ich das beurteilen kann, chinesisches Hotpot-Restaurant. Die frische Nudeln machen zum Beispiel. Da muss man die Sichuan-Brühe nehmen und man muss gerne scharf essen können. Aber es ist wirklich wahnsinnig gut. Und bei dem Wetter wirklich Perfektion.
Genau, also meine kulinarischen Highlights sind auch so ein bisschen private Highlights. Ich habe eine Tochter, die ist 11 und mit der konnte man schon immer ziemlich gut reisen, auch so als sie ein Baby war, aber mit so als Baby, da ist man halt im Restaurant mit dabei und aber hat nicht so richtig Interesse an Essen. Und sie ist halt, jetzt war ich mit ihr dieses Jahr einmal eine Woche in Wien und vor kurzem jetzt eine Woche in London. Und es macht mir total Spaß mit ihr, weil ich halt merke, dass sie jetzt auch sie ist halt echt schon so ein kleiner Foodie und dann kann ich mit ihr besprechen, okay, und wo wollen wir denn hingehen und was wollen wir denn essen und worauf hast du Lust und so weiter. Und dann jetzt gerade auch in London, es war wirklich so, dass ich dachte, oh Gott, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich möchte, weil es halt alles einfach so... Es hat einfach total viel Spaß gemacht. Und ich glaube, mein persönliches Highlight, gastronomisch und privat, war irgendwie mit ihr so einen klassischen Afternoon-Tea zu machen. Weil ich halt so dachte, so okay, es muss irgendwie sein. Aber dann dachte ich, findet sie das denn dann so gut irgendwie? Aber sie hat es geliebt. Ich habe es auch geliebt. Sie hat ihre Leidenschaft für Rooibos-Tee entdeckt, was ja auch so lustig ist, weil ich das halt auch so als Jugendliche habe ich das halt auch. Ich habe literweise Rooibos-Tee pro Tag in mich reingekippt. Und sie hat in diesen 2 Stunden oder wie wir da saßen, hat sie irgendwie 2 riesige Kannen Rooibos-Vanille in sich reingekippt und fand die Sandwiches großartig und so. Und das hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Und ich freue mich wirklich auch noch so perspektivisch, wenn wir jetzt so vielleicht aufs kommende Jahr gucken, worauf wir uns freuen. Ich freue mich einfach auf noch ganz viel Städtereisen mit meiner Tochter und auf ganz viel tolle kulinarische Entdeckungen mit ihr.
Ich war tatsächlich Anfang des Jahres in Dubai und da war ich im Trezint. Die sind auch relativ weit auf der 50 Best List. Das ist ein indisches Restaurant. Okay. Und da muss ich ehrlich sagen, war ich so beeindruckt wie noch nie in meinem Leben, weil die wirklich die indische Küche auf eine Art darstellen, wie wir sie hier in Deutschland noch nie gegessen haben. Und du isst ein, ich glaube, 18-Gänge-Menü oder 20-Gänge-Menü, wo du einmal durch Indien geführt wirst, also von Norden, Süden, Westen, Osten, einmal rum. Wow. Das wird dir direkt auch gezeigt. Und ich war... Die Finesse, die Würzungen, die sind halt in jedem Landesteil irgendwie unterschiedlich, die Würzungen. Extrem beeindruckt und wenn ich nochmal nach Dubai fliegen sollte, würde ich da auf jeden Fall nochmal essen gehen. Dann war ich in Paris, das hat mir auch sehr gut gefallen. Da war ich im Le Maurice essen. Da fand ich extrem gut, dass einmal die Atmosphäre, du hast unheimlich hohe Räume, es ist so ganz klassisch französisch, was mich beeindruckt hat, ich war da alleine essen, dass sie mich tatsächlich wie einen normalen Gast behandelt haben, nicht wie irgendwie was Seltsames, was ja immer noch als Alleinreisende manchmal vorkommt. Ich habe mich extrem willkommen gefühlt. Ich habe eine schöne Flasche Champagner getrunken. Ich bin ins Gespräch gekommen, habe noch eine Küchenführung bekommen. Und dann haben einfach auch dadurch, dass ich war in Paris zu dem Zeitpunkt, weil wir bei den Le Grand Table du Monde aufgenommen worden sind. Da war diese Präsentation des neuen Guides. Und das verbindet natürlich auch nochmal so ein bisschen. Und dann, das war sehr schön. Und wenn ich von Berlin spreche, dann gibt es für mich ein persönliches Highlight, weil es hier ganz in der Nähe ist. Es sind, glaube ich, nur 300 Meter. Wenn man läuft, sind das vielleicht so 10 Minuten von hier aus. Und zwar ist es Charlie Swiss. Die sind einen tollen Weg gegangen in den letzten Jahren. Die haben die Pandemie genutzt und haben Geld investiert, haben alles renoviert, haben alles neu gemacht, Toiletten, Gastraum, haben einen offenen Grill reingesetzt und haben die komplette, also alle Produkte sind biodynamisch, sie machen alles selber, räuchern selber und sind, also muss ich sagen, ist beeindruckend, weil man kann ganz entspannt à la carte essen, die Gerichte sind einfach super lecker, die Atmosphäre ist toll, die Servicepersonal ist entspannt und super nett und man fühlt sich immer so, und das mag ich halt, man fühlt sich wie zu Hause. Und es ist so ein Restaurant, da gehe ich gerne mal hin, reserviere irgendwie spontan online, da kriegt man auch ab und zu mal noch so einen Tisch eine Stunde vorher. Und dann gehst du halt im Wald spazieren, ist da richtig gut, Abendessen. Jetzt im Winter haben sie so schöne Tische draußen mit einer Feuerbowle. Die machen es auch irgendwie in einem extra separaten Raum nochmal. Käsefondue, wie ich mitbekommen habe. Die haben auch, wenn du einfach nur ganz entspannt unterwegs bist, kannst du auch in den Biergarten gehen. Das haben wir im Sommer auch öfters mal gemacht. Und es ist so eine tolle Location, von der ich hoffe, dass die Berlin erhalten bleibt, weil sie eben dieses entspannte Willkommen heißen mit super guten Produkten in der Kombination einfach so toll darbieten.
Wie sagt man denn in dem Podcast immer, kann man das in die Shownotes tun?
Definitiv, definitiv.
Okay, ja, weiß ich dann.
Ich habe mir hier noch notiert, kulinarische Empfehlung für Weihnachten oder Silvester.
In Klammern.
Das kann ein Champagner sein, ein Wein, ein Restaurant für Ganzessen, ein Tipp für Fondue etc.
Also es gibt einen neuen Pop-Up-Shop von Fondue Livery. Also wenn jemand Last Minute, weil also der zu der gleichen Fraktion gehört wie ich. Ich bin wahnsinnig unentschlossen. Silvester, ich kriege schon Magengeschwür Mitte November, wenn ich drüber nachdenke, weil ich finde, also früher, ich habe früher auch in der Gastronomie gearbeitet, ich habe immer gearbeitet, weil man immer so viel Geld verdient hat, weil alle Leute Mitleid mit einem hatten, dass man Silvester arbeitet. Aber eigentlich war das die beste Lösung. Ne? Ja. Du hast gearbeitet, hast wahnsinnig viel Kohle verdient und musst dir keinen Kopf machen, was du machst. Und heutzutage, ich finde es so schwierig, ja, weil halt auch teilweise das Angebot sehr, sehr teuer ist. Ne? Also, aber es gibt zum Beispiel einen Fondue-Livery-Shop in Friedrichshain, so ein Pop-Up-Shop, wo man alles fix und fertig fürs Fondue, die ganze Mischung, schmeckt auch sehr gut. Und ich überlege, ins Osterberger zu gehen, was solides Essen hat, wahnsinnig netter Service und so ein Nachbarschaftsrestaurant oder mit Freunden. Wie geht's euch?
Wenn ich ganz kurz beim Fondue eingrätschen darf. Reingrätschen darf.
Es tut mir leid. Ich sitze neben der Käsekönigin.
Nein. Also die Stadt ist ja groß genug für verschiedene Käsehändler.
Das ist ja fast, das im Osten,
eben, ja. Genau. Und wir sind ja nun im tiefsten Westen. Also so eine kleine Empfehlung zum Thema Fondue kriegt man natürlich auch bei uns. Allerdings, und das ist wahrscheinlich der Vorteil dann von Fondue Delivery. Wir reiben das nicht vor. Bei uns kauft man das halt und muss es dann noch selber reiben. Meine Empfehlung persönlich für das perfekte Fondue ist die Fondue Savoyard-Mischung. Es ist zu jeweils einem Drittel Comté, Beaufort und Emmentaler. Emmentaler für die Cremigkeit, Beaufort für die Würze und Comté einfach, weil Comté alles immer rund und super macht. Und genau, also den Käse für Fondue kriegt ihr natürlich bei uns. Wir haben auch Raclette, wenn man lieber Raclette machen möchte. Und auch alles, was man dazu noch braucht, Cornichons, Oliven,
weiß ich, Schinken und so weiter findet man natürlich auch bei uns. Die
passenden Wein oder Champagner auch.
Die passenden Wein oder Champagner findet man auch dazu. Oder wenn man zum Beispiel keine Lust hat, das Fondue zu reiben, gibt's natürlich, ist es jetzt auch gerade Vacherin-Zeit, dieser Ofenkäse, den man einfach nur, der da in seinem Holzkästchen ist und den man einfach in den Ofen schiebt. Und ich finde, dazu passt zum Beispiel ein Rosé de Seigneur wirklich perfekt. Das ist die perfekte Kombi. Genau.
Deine Silvesterpläne, Empfehlungen, lieber Alexander?
Ja, wird in Frankreich sein, tatsächlich, aber...
Mit der Familie?
Nein.
No. Oh! No. No. No.
Nur zu zweit. Nur zu zweit. Es ist eine Sache nach, also gerade diese Jahre, 2023 und die letzten 3 Jahre, auch persönliche Schwierigkeit. Also wir haben entschlossen, wirklich keine Party mehr, 31. Dezember. Non, ni, fini, fini. Aber dafür top Champagne. Ich habe eine Faible für Champagne wie Marie und das ist wirklich, wirklich, also zum Käsefondue, zum Ente, zu allem. Peking-Ente sogar, alles ist wirklich Champagne. Es gibt auch, Weine bringen auch eine super Erlebnis, aber Champagne, es ist das, 31. Dezember, wir haben alles gemacht und die Familie und immer so viele und du musst immer, genau wie bei der Arbeit, kombinieren, um die Leute zufrieden zu stellen.
Ja, aber ich muss ehrlich da noch mal voll einhaken. Silvester ist immer ein Gräuel. Ja. Silvester ist immer bis zur letzten Minute. Entweder du bleibst zu Hause und machst dicke Flaschen auf und kochst selber, weil ich finde, da hat man immer am meisten von. Oder man geht halt aus dann an der Stelle. Aber ich würde dann, glaube ich, auch essen gehen. Entweder zu den Kollegen oder bei uns an der Stelle, weil... und dann schön um halb zwölf. Wichtiges Detail.
Ja.
Nein, um 11:30 ist das Menü durch und da sind dann auch meistens haben alle schon Taxen bestellt und
ja, klar.
Das hat sich auch gewandelt, genau. Ja. Früher war das ja so, dass man das Menü so angeboten hat, dass man es das ja nach dem Jahreswechsel serviert hat, dann ist es ja so davor gerutscht. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben es, glaube ich, vor 7 oder 8 Jahren beschlossen, dass wir spätestens zum 24. zumachen und bis in den Jahreswechsel hinein dann auch zu haben, weil wir die Erwartungshaltung der Gäste immer sehr unterschiedlich fanden. Mhm. Auch für uns, weil du musstest ja den Menüpreis teurer machen, weil die Produkte teurer waren und der Gast es nicht nachvollziehen konnte und dachte, da passiert noch was ganz Besonderes. Und außer, dass Tim irgendwie für 1000 Euro ein Feuerwerk abgefeuert hat in der Straße, was so legendär war, dass Saleh Tabaki gesagt hat, kommen Sie mal, reservieren Sie bei uns
der Raue. Springen. Da
ja, da gibt's doch alles. Das lohnt sich. Kommen Sie zu uns. Da läuft wirklich was ab 20 Minuten bei uns. Geil. Der hat die ganze Stadt erhellt. Aber wir haben uns gesagt, dass die Erwartungshaltung und das, was wir leisten können, nicht miteinander, also es tanzt keiner nackt auf dem Tisch, ne? Und es ist einfach so, ja, da haben wir gesagt, wir machen es zu, schenken das unseren Mitarbeitern, dann bleiben die noch 2-3 Tage zu Hause oder je nachdem, wie die Woche dann ist, ne? Dann bleiben sie noch 2 Wochen zu Hause und dann der eine macht Familie und der andere so und dann damit sind wir jetzt eigentlich ganz gut gelaufen und da gehen wir lieber in andere andere Restaurants und essen da und bereichern Berlin und geben unser Geld da aus.
Und wie verbringst du dann den Jahreswechsel?
Oh, das ist eine gute Frage. Aha. Also da ich ja auch dieses Jahr beziehungsweise Ende letzten Jahres mein privates Glück sich sehr positiv entwickelt hat, werde ich auf jeden Fall mein Silvester familiär verbringen. Mit vielen Menschen in einer großen Familie und einfach ganz entspannt da reingehen. Ganz ohne groß essen, sondern wirklich mit so einer großen Party und tollen Menschen um mich rum.
Klingt sehr gut.
Toll. Ja.
Schön.
Ja. Ja, ihr Lieben, es war ein... War ein toller Abend, oder? Also, ich glaube, wir könnten wirklich ewig reden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist mein erster großer Podcast mit mehreren Gästinnen. Toll war es. Können wir jetzt immer so machen, weil man wirklich zusammensitzt, sich austauschen kann und sehr spontan sein kann und nicht diese Unterbrechung zwischendurch hat. Fand ich sehr, sehr schön. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr die Zeit gefunden habt, dass ihr den Weg hier rausgefunden habt, dass ihr so offen wart, dass ihr so viel erzählt habt. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Schönes Adventszeit kommt natürlich davor. Silvester, Jahreswechsel und vielleicht noch eine kleine Sache in eigener Sache. Das Restaurant Tim Raue spendet jedes Jahr einen Betrag an zu wohltätigen Zwecken. Und dieses Jahr spenden wir an das Tierheim Berlin, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Ich bin dieses Jahr, habe ich die große Ehre, Botschafterin zu sein. Und ich sammle tatsächlich ganz aktiv Spenden für die Langsitzer. Das heißt, es sind Hunde, die mehr als ein Jahr auf Vermittlung warten, weil sie aus verschiedenen Umständen aus Wohnungen rausgeholt werden mussten. Zum Beispiel jetzt ein Beispiel, was ich irgendwie mitbekommen habe, das waren irgendwie 5 Cocker Spaniel, die, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt waren und noch nie draußen waren. Die sind natürlich schwer vermittelbar, weil die erstmal stubenrein werden müssen, weil die erstmal lernen müssen, was Sitz und Platz heißt und Leinenlauf und all sowas. Und ich sammle dieses Jahr Spenden dafür, dass diese Hunde spezielle Trainings bekommen können, damit sie eben dann auch an Familien vermittelt werden. Und ich freue mich natürlich über jede Spende. Es wird nochmal einen Aufruf geben mit einem Link, wo genau darauf gespendet werden kann beim Tier in Berlin. Und ich freue mich natürlich über jede Unterstützung.
Und wie kann man das tun?
Einfach dann online. Kann man einfach PayPal macht's möglich. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und bis ganz bald.
Ja,
bis ganz bald.
Danke.
Und euch wünsche ich auch eine wunderschöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.